Hallo und herzlich willkommen. Nicht erschrecken. Das hier ist eine Sonderausgabe von Schocker mit Schlogger. Ich habe sie mal liebevoll Bu mit Stu genannt. Denn Stu, der hier auch dabei ist, sag mal Hallo Stu.
Ich will das nicht.
Stu hat mir erlaubt, dass wir mal die Seiten umdrehen und dass in dieser Folge er gequält wird. Falls ihr die letzte Folge Schocker mit Schlogger gehört habt, in der wir über das Evil Dead Remake von 2013 gesprochen haben, da habe ich behauptet, dass wir K-Pop Demon Hunter besprechen. Und ich schwöre, das war auch mein Plan. Aber so zwischendrin habe ich gedacht, da kommst du ein bisschen zu leicht weg. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich gebe ihm auch, wie er es sonst bei mir macht, 3 Filme zur Auswahl und auf Instagram lasse ich dann abstimmen, welcher Film es dann werden will. Und damit es nicht so plötzlich passiert und ihr jetzt in dieser Spezialfolge einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt werdet, machen wir hier extra diese Voraufnahme für euch, damit ihr auch mitkriegt, wie Stu darauf reagiert, welche Filme ich ihm zur Auswahl gebe. Und wir wissen ja, moderne Technik hat Nachteile, aber auch viele Vorteile. Ein Vorteil ist, dass es so eine Seite wie Letterboxd gibt. Auf Letterboxd, für die, die es nicht kennen, kann man seine Filme loggen und man kann auch eintragen, wie man diese Filme fand. Und jetzt dachte ich, wie finde ich denn raus, welche Filme Stu besonders schrecklich fand? Was habe ich also gemacht? Stu, möchtest du mal raten, was ich gemacht habe?
Naja, du hast alte Hühnerknochen genommen, ein bisschen Taubenblut und hast dann in Necronomicon geblättert und dann beschworen, bitte sag mir, welche Filme findest du nicht gut. Alternativ hast du einfach Letterboxd nachgeguckt, weil man das ja sehr gut ordnen kann.
Ja, genau. Bisschen langweilig. Ich habe natürlich das erste gemacht und das zweite wäre natürlich jetzt einfach Letterboxd nutzen. Habe ich aber tatsächlich gemacht. Bei Letterboxd kann man einstellen, man kann auf die Profile gehen, in diesem Fall Stu for You auf Letterboxd. Das ist Stu's Account und habe sortiert nach...
Der steht bald auf Privat.
und habe sortiert nach Rating und zwar mit dem Lowest, also der niedrigsten Rating, beginnen. Hab mir also dann, lieber Stu, deine halbe Sternewertung, denn niedriger kann man nicht geben, auf Letterboxd durchgesehen, welche Filme man denn davon jetzt hier besprechen könnte. Da waren ein paar dabei. Ich habe mich jetzt auf 3 geeinigt. Die 3 habe ich auch schon alle gesehen und ich erinnere mich dran, dass ich die alle auch ziemlich scheiße fand. Und das ist doch nur eine gute Voraussetzung, oder freust du dich schon?
Ich fände es ganz interessant, wenn du Filme da hättest, die du gut fändest, muss ich sagen. Aber gut, ich weiß, wir sind ja geschmacklich gar nicht so weit voneinander, also entfernt, das muss man ja mal sagen. Ich bin nicht gespannt, ich habe ein bisschen Angst, weil ich eigentlich dachte, mit K-Pop Demon Hunter kann ich eine lässige Kugel schieben, muss ich mir den nochmal angucken, weil ich den ja nicht gut fand, aber auch nicht so schrecklich.
Ja, eben.
Und leider bin ich damit nicht durchgekommen, weil ich glaube, meine Boshaftigkeit in den letzten Monaten Schocker mit Schlogger ein bisschen abgefärbt hat.
Ja, und bei K-Pop Demon Hunter, es ist ja so, dass du ja nicht findest, dass es ein schlechter Film ist. Es ist einfach nicht dein Film. Und deswegen fände ich es quälender, wenn wir einen Film gucken, den du auch schlecht findest. Also ich muss sagen, von den 3, ich sage jetzt aber nicht welcher, ist auch einer dabei, den ich tatsächlich gar nicht so scheiße fand.
Kurz gefragt, sind das jetzt auch Horrorfilme oder sind das auch, also ist das alles Mögliche?
Das ist alles Mögliche. Einer davon basiert auf einer Geschichte von Stephen King, soweit ich weiß. Und ich erinnere mich bei dem Film nur an einen Haufen Scheiße. Die Verurteilten, den fand ich so kacke, den Film. Nein, also pass auf, es ist wirklich völlig random. Ich habe mir einfach nur deine Halbsterne-Wertung durchgeguckt und das hier ist wirklich einfach nur, es ist völliger Quatsch, es ist einfach nur für uns da draußen, für mich und die Zuhörer, damit wir einfach gucken, wie du leidest. Eigentlich leide ich auch mit, aber dadurch, dass ich das ein bisschen in der Hand habe, kann ich mir einbilden, dass ich nicht so viel leide wie du. Also es ist eine Qual ohne Horrorfilme, aber trotzdem ein ganz eigener Horror. Ist das für dich Horror genug?
Ja, weißt du, ich habe das jetzt fast 2 Jahre mit dir gemacht. Ich wusste, eines Tages kommt der Zeitpunkt, an dem du halt mal die Position wechselst. Und das ist jetzt eben jetzt der Fall. Und ich habe mir gesagt, ich werde das wie ein Mann hinnehmen und nein, ich will das nicht.
Okay, also apropos, ich habe uns gesehen, in einer Halbsterne-Bewertung ist auch ein Saw-Film drin. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber wir müssen ja für die nächste Folge auch einen schlechten Saw-Film gucken. Und vielleicht wäre da sowieso ein Halbsterne-Film von dir dabei. Aber den habe ich natürlich dann absichtlich nicht genommen. Pass auf, ich sag mal kurz, was in meiner engeren Auswahl war bei dir. Also ich hatte überlegt, zum Beispiel biete ich dir Spice World an und den Pokémon, den ersten Film, oder gucken wir zusammen doch einen Twilight-Film, vielleicht aber auch den Emoji-Movie, oder hätte es zum Beispiel Glitter werden können, der Mariah Carey-Film. In die Richtung bin ich gegangen. Mhm. Für die habe ich mich aber nicht entschieden. Nur, dass du weißt, wo es gerade so hindriftet, okay?
Du hast schon ein paar Titel genannt, wo ich sage, Gott sei Dank, weil ich auf die eigentlich jetzt spekuliert habe, wenn ich ehrlich bin, aber gut.
Ja, also auf die ich jetzt ausgesucht habe, auf mindestens einen haben wir beide überhaupt keinen Bock. Das sollte dann für uns beide lustig werden. Pass auf.
Okay.
Der erste Film ist eine Buchverfilmung. Das Buch hat sehr hohe Wellen geschlagen, vor allem bei Hausfrauen. Und die Verfilmung, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie die ankam. Ich sag's dir aber jetzt direkt, es geht um 50 Shades of Grey. Das ist unser erster Film.
Ich habe es immer wieder gesagt, wir müssten mal Schocker mal ein bisschen mehr Sex reinbringen. Warum nicht also dieses Mal? Gut.
Genau. Und Grey ist ja eigentlich auch eine sehr dunkle Farbe, also fast wie der Horror, ist wenn es dunkel ist. Genau. Also 50 Shades of Grey ist der erste Film. Der zweite Film ist, wie gesagt, eine Stephen King-Verfilmung und ich kann mich nur noch an sehr, sehr viel Scheiße erinnern und an eine Hütte im Wald. Weißt du schon, welcher Film das ist?
Ja, das kann natürlich nur Dreamcatcher sein.
Richtig. Also der zweite Film, Dreamcatcher. Super Top-Film. Und der dritte Film ist der allerschlimmste von allen. Ich habe den gesehen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und es ist ein Til Schweiger-Film. Klar, der darf in so einer Liste nicht fehlen. Und zwar Honig im Kopf.
Oh. Also, Chapeau, du willst uns wirklich beide durch die Hölle schicken.
Du kannst doch jetzt sagen, was du willst, denn das wird ja keiner hören vor der Abstimmung. Also, du wirst die Leute hier nicht beeinflussen. Auf welchen Film hast du denn am wenigsten Bock?
Ganz ehrlich, also eindeutig Honig im Kopf, weil ich weiß noch, dass der sich auch gezogen hat wie Kaugummi. Also diese Schweigerfilme gehen ja alle so 2 Stunden und fühlen sich aber dreimal so lang an. dann noch diese Ästhetik, die ich aber nur furchtbar finde. Also ey, wirklich, also ohne Witz, jetzt Honig im Kopf wäre wirklich der Endgegner. Bei Dreamcatcher muss ich ganz ehrlich sagen, der steht schon seit lange bei mir auf der Liste, die nochmal zu gucken, weil ich glaube, der wird mir immer noch nicht gut gefallen. Aber ich glaube, ich könnte ihn besser finden wie bei der letzten Sichtung. Und der erste Film, den habe ich schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin.
The 50 Shades of Grey.
50 Shades, 50 Shades of Grey ist so ein gefälliges Opfer. Aber Honig im Kopf ist boah. Also, da habe ich echt keinen Bock drauf.
Ich hätte ja auch nur 3 deutsche Filme oder nur 3 französische Komödien. Wer weiß, wie es du und ich französische Komödien finden. Welchen haben wir da besprochen? Nicht Coquevin, sondern Kikeriki.
Nee, Coquevin war Til Schweiger, dieser komische Olala.
Olala hieß der. Boah, der war so scheiße. Genau, also ich hätte es mir leicht machen können, hätte hier Til Schweiger. Ich habe auch gesehen, du hattest auch den Erkan und Stefan-Film drin. Du hattest auch Voll Normal auch, aber ich wollte nur einen deutschen Film drin haben. Das heißt, zur Auswahl stehen also 50 Shades of Grey, das ist ein gefälliger, schlechter Film. Dreamcatcher, das ist schon ein vielleicht in Vergessenheit geratener, schlechter Film. Und Honig im Kopf, auf den sich, glaube ich, wirklich viele Leute einigen können, dass das ein schlechter Film ist. Aber ich wollte halt nicht irgendeinen einfachen Til Schweiger-Film nehmen, sondern wir machen hier Honig im Kopf, weil wir auch beim Gucken auf jeden Fall Honig im Kopf empfinden werden. Jetzt nichts gegen die Demenz-Leute, wenn ihr wisst, um was es in dem Film geht. Ich bin sehr gespannt, was gewählt wird.
Ja, also ich wünsche mir sehr, dass Dreamcatcher gewinnt, aber alleine durch die Schlagkraft von 50 Shades und Honig im Kopf bin ich mir sehr sicher, dass der es nicht wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und ihr da draußen, das hier war jetzt quasi der Opener für unsere Folge. Ihr werdet gleich hören, welcher Film es geworden ist. Und ihr werdet auch gleich hören, wie hoffentlich du mehr als ich, aber wie wir beide leiden. Vielleicht wird meine Schadenfreude mich ein bisschen erheben im Leid. Aber gleich kommt das ganz normale Intro, weil wir zu faul waren, ein extra Intro für diese Special-Folge zu machen.
Vielleicht machen wir doch noch eins.
Vielleicht machst du ja noch eins, denn manchmal überkommt ihn die Kreativität ja. Vielleicht aber auch nicht, weil er sich dann an mir rächen wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die 3 Filme sind's. Gleich werdet ihr erfahren, welcher es geworden ist. Und nach dem Intro geht's dann weiter. Bis gleich.
Ich will das nicht.
Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss. Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste.
Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird.
Möge der Spaß beginnen!
Hallo, ihr da draußen. Seid ihr bereit für Schläge und Strafen? Keine Ahnung, aber es geht heute auf jeden Fall um eine besondere Ausgabe von Schocker mit Schlogger. Ihr merkt schon, plötzlich moderiere ich, denn sonst macht das der liebe Stu. Sagen wir doch mal Hallo, hallo Stu.
Hallo, bitte helft mir.
Nein, du bist jetzt heute mein Gefangener, heute darf ich dich quälen. Denn lieber Stu, sonst darfst du ja mich quälen mit Horrorfilmen. Heute darf ich dich quälen mit... Naja, ist es wirklich Horror mit irgendwelchen unangenehmen Filmen. Ihr habt es schon gehört im Intro. Eigentlich hatten wir in der letzten Schocker mit Schlogger-Folge ja behauptet, dass wir K-Pop Demon Hunter besprechen. Aber zwischendrin habe ich mich umentschieden, weil ich meinte, das ist ja viel zu lame. Und deswegen...
Du bist so eine liebenswürdige Person.
Deswegen, wie gesagt, habe ich drei Filme ausgesucht und meine Follower abstimmen lassen. Und Trommelwirbel, es hat 50 Shades of Grey gewonnen. Zu deiner, Stu und meiner Überraschung wahrscheinlich, oder?
Überraschung nicht so sehr. Also es hätte mich, glaube ich, echt überrascht, wenn Dreamcatcher gewonnen hätte, weil dafür waren die zwei anderen Kandidaten zu stark in ihrer Scheißigkeit, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich meine, Dreamcatcher hat auch nicht den besten Ruf, aber mir war schon bewusst, dass es einen Wettkampf geben wird zwischen 50 Shades und Honig im Kopf. Und ich meine, ihr habt das ja schon gehört im Vorhinein, was wir im Vorfeld schon aufgenommen haben. Ich hatte halt wirklich überhaupt gar keinen Bock auf Honig im Kopf und war deswegen durchaus froh darüber, dass es 50 Shades of Grey geworden ist, was dann auch dazu geführt hat, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich mir dachte, Mensch, da hat sich die Schloggy eigentlich, also das wissen Leute ja gar nicht, aber du planst das ja schon seit Januar, ja, seit Januar denkst du so, aber wenn Halloween ist, dann machen wir eine Sonderfolge und da bist du mal, aber da musst du mal leiden. Und dann hatte ich halt echt schlechtes Gewissen und dachte, wie kann ich das denn wieder gut machen? Und ich habe es ja schon bei Instagram bekannt gegeben, ich habe mir deswegen wirklich das Buch zum ersten Teil geholt, käuflich erworben im Buchhandel.
Das ist crazy, ja. Das ist crazy.
Ich habe es nicht durchgelesen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe es gekämpft. Ich bin gekommen bis Seite 283, Kapitel 15. Und ich sage es mal so, ich glaube halt nicht, dass ich es weiterlesen werde.
Oh, schade.
Ja, ich weiß. Aber ich habe es jetzt seit knapp, ich würde sagen, 10, 14 Tagen in meinem Besitz und ich bin kein guter Leser, muss ich dazu sagen. Ich habe es immer nur gelesen, wenn ich unterwegs war, also mit Bus und Bahn. Und die Leute gucken komisch, wenn du das liest. Die gucken wirklich sehr, sehr komisch. Und dieses Buch war ein Quell der freudvollen und amüsanten und sehr strangen, ich nenne es mal Begegnungen, die ich in den letzten zwei Wochen hatte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich kann dir einen Strauß von Anekdoten erzählen, alle zu tun haben mit diesem Buch hier. Also ich möchte es mal auf zwei reduzieren einfach. Die eine war wirklich, ich habe dieses Buch, ich sagte schon, im Buchhandel gekauft. Weil support your local bookstore. Und ehrlicherweise muss ich sagen, das war eine relativ spontane Entscheidung. Ich war gerade in Köln unterwegs und ging an einem Buchladen vorbei und der ist so, war so ein bisschen, ich möchte sagen, alternativ, ja, und bin dann reingegangen und dachte, guten Tag, ich würde gerne 50 Shades of Grey haben, den ersten Band. Die Reaktion war so ein bisschen, hä? Und dann, ja. Und dann wurde mir das Buch halt eben auch bestellt, weil sie sich da hatten. Und dann bin ich zwei Tage später wieder hingegangen und habe es abgeholt. Und beim ersten Mal war ein etwas älterer Herr, der an der Kasse war. Beim Abholen waren zwei, ich möchte sagen, sehr junge Damen, vermutlich studentische Aushilfen da, die ein bisschen seltsam geguckt haben, als ich da aufgeschlagen bin und meinte, hallo, ich hatte 50 Shades of Grey bestellt, ich würde es gerne abholen. Und diese Blicke, die sie mir zugeworfen haben, die haben mich seitdem wirklich verfolgt. Und ich komme jetzt, und dann können wir auch gerne weitermachen, zu meiner Lieblingsanekdote. Ich stand am Kölner Westbahnhof, habe das Buch gelesen und dann kam eine etwas ältere Dame auf mich zu. und meinte so, entschuldigen Sie, junger Mann. Und ich bin sofort in den Defensivmodus gegangen und meinte so, ja, ich lese das, aber ich lese das ja eigentlich nur, weil Sie wissen, Sie, da ist eine Freundin von mir und das ist eine Art Wette und ein Podcast. Und halte da so ein Gefühl, es waren vielleicht nur 30 Sekunden, aber es hat sich angefühlt wie 20 Minuten Monolog, worauf die Frau entgegnete, ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Hosenstall ist offen. Und alleine die Vorstellung, dass ich all die Zeit am Kölner Westbahnhof stand mit dem offenen Hosenstall und dabei dieses Buch gelesen habe. Ja, was soll ich sagen? Ist ein Quell von Leid und Lachen.
So. Vielen Dank, es freut mich sehr. Ich bin wirklich beeindruckt, weil du bist ja nicht nur, du sagst ja selbst, ein schlechter Leser, sondern du liest ja auch sehr selten. Deswegen weiß ich ja, was das für ein Opfer war, dieses Buch zu lesen. Wir fangen mal kurz vorne an.
Ja.
Es war ja zur Auswahl Dreamcatcher. Da hatte ich auch nicht gedacht, dass der gewinnt, obwohl in
dem... Hast du jetzt Quetscher gesagt?
Dreamcatcher. Guckt euch den Film mal an, das ist eine Verfilmung von Stephen King und da geht's halt um wortwörtlich Scheiße. Also da kommt auch wirklich Scheiße drin vor. Ich habe den 1000 Jahren mal gesehen und kann mich nur an eine Hütte im Wald und ganz viel Scheiße erinnern. Dann ja eben Honig im Kopf und 50 Shades of Grey. Und tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass einfach viel zu wenig Leute Honig im Kopf gesehen haben, was im Prinzip gut ist, weil dieser Film ist wirklich abgrundtiefe Scheiße. Also auch eine Trash-Empfehlung, wirklich guckt euch den mal an. Das ist wirklich, ja Moment, sag du mal wobei, was willst du sagen, du?
Also dem würde ich widersprechen, weil Honig im Kopf war ja unglaublich erfolgreich. Der hat ja, glaube ich, wochenlang auf Platz 1. Ich glaube, dass dem genügend Leute geguckt haben. Vielleicht nicht genügend Leute aus unserer Bubble.
Ja, genau. Also es ist ja ein Till Schweiger-Film mit Didi Hallervorden, der einen dementen Opa spielt und um eine Tochter von Till Schweiger, die dann die Enkelin spielt. Und ey, das ist so ein Film. Ich muss ja zugeben, ich habe bei dem Film, glaube ich, zweimal Tränen in den Augen bekommen, weil es so typisch Till Schweiger ist.
Wie man Zwiebelschienen geguckt hast.
Es ist so ganz übles die Emotionsseiten spielen. Also es springt so hin und her zwischen total überdreht und dann wird's wieder tragisch. Und in den Szenen, wo Didi Hallervorden halt wirklich ernst, traurig spielt, da war ich dann schon gerührt. Aber der Film ist auch handwerklich, der ist so wild, der ist total komisch geschnitten, er ist ganz seltsam. Ich wette, wenn alle meine Follower Honig im Kopf gesehen hätten, hätten die alle dafür abgestimmt, weil sich alle einig sind, dass das ein ganz seltsamer Film ist. Und 50 Shades of Grey haben ja auch sehr viele Leute gesehen.
Meine Theorie ist, dass dann die Leute, die abgestimmt haben, es nicht zugeben wollen, aber mich eigentlich total gerne haben und sich gedacht haben, der arme Stu, nee, wir kennen den mittlerweile nach fast 2 Jahren Schoko mit Schlogger, Honig im Kopf ist für den ganz, ganz schlimm, Dreamcatcher ist für den Spaziergang, nehmen wir den gesunden Mittelweg und nehmen 50 Shades of Grey. Meine Theorie.
Ja, das kann sein. Deswegen sehr gut, dass du dich selbst noch ein bisschen gegeißelt hast und das Buch gelesen hast. Und jetzt kann ich es dir auch beichten. Mein lieber Stu, nicht mal ich habe das Buch gelesen. Ich habe das
was?
Buch...
Ja. Was?
Ja.
Nee, was? Was? Was soll das? Warte mal. Du hast mir sogar, glaube ich, ein Foto von dir geschickt, wie du das Buch in den Händen hältst. Was soll das denn?
Also pass auf, dieses Buch, ich habe es in meinem Regal stehen, also ich besitze es, weil ich es damals natürlich auch lesen wollte. Ich meine, es ist ja, wann ist es rausgekommen? 2011, genau. Ist es erschienen? Ja. Ich habe es, zumindest auf Englisch, ich habe es mir dann irgendwann in den Jahren auch gekauft und ich finde dieses Buch so abgrundtief beschissen, dass ich es nicht zu Ende lesen konnte. Ich habe es zweimal versucht und ich habe wirklich, das ist das einzige Buch, das ich wirklich physisch wegschleudern musste, weil ich es so dämlich finde. Und ich habe auch Twilight, ich habe alle 4 Twilight-Bücher gelesen und ich fand auch 2 davon okay. Und danach kam eben, ihr wisst es ja alle und vielleicht für die 2 Zuhörer, die es nicht wissen, 50 Shades of Grey ist eine Fanfiction von Twilight. Also die Autorin hat Twilight gelesen und dann in einem Forum eben eine Fanfiction weitergeschrieben und Christian Grey hieß auch in der ersten Fassung, hieß er auch Edward und Anastasia Steele hieß auch in der ersten Fassung dann eben, wie heißt es nochmal, Bella Swan, genau, weil es eben so eine Art Fanfiction ohne Vampire, irgendwie auch ein Mädchen wird in eine quasi gefährliche Welt von einem seltsamen halbgefährlichen Typen halt so reingezogen. Das heißt, okay, die Twilight-Bücher habe ich gelesen und wirklich, ich finde Fifty Shades of Grey, ich habe jetzt, als du mir erzählt hast, dass du es extra für den Podcast gehst, dachte ich, scheiße, okay, der arme Stu, jetzt muss ich es ja auch nochmal versuchen, das zu lesen. Und ich glaube, ich bin auch bis Seite 300 nur gekommen, weil das ist wirklich, also man kann das Buch gar nicht lesen, das ist so schrecklich, es ist aus ihrer Sicht geschrieben und die sagt die ganze Zeit sowas wie, meine innere Göttin tanzte und das sagt sie ungefähr auf jeder 10. Seite und als meine Medulla Oblongata dann wieder funktioniert hat, oh, er ist so heiß, oh Gott. Und Christian Grey sagt die ganze Zeit nur, Baby, ja, komm für mich. Und sie kommt natürlich auch immer nach 10 Sekunden, obwohl er sie gar nicht kaum angefasst hat. Und oh, das ist ein schreckliches Buch.
Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich von Literatur großartig Ahnung habe. Ich würde von mir behaupten, wenn ich über Filme rede, kann ich mehr beisteuern, als wenn ich über Bücher rede. Aber ich habe natürlich schon in meinem Leben mehr als ein Buch gelesen, so ist es jetzt nicht. Mhm. Und wenn mir ein Buch gefällt, bin ich auch durchaus bereit und willig, das wirklich nicht aus der Hand zu legen, bis ich es durch habe. Bei Fifty Shades of Grey war das Gegenteil. Also da war wirklich so, wo ich im Zug wirklich saß und gebetet habe, so bitte keine Verspätung, weil dann muss ich jetzt hier weiterlesen.
Das ist doch auch schön.
Ich habe sogar angefangen, wenn ich es gelesen habe, immer so in der einen Hand das Buch und in der anderen Hand immer so einen Stift, damit die Leute, die mich verurteilen mit ihren Blicken, glauben, der muss das wegen irgendeiner Arbeit oder so lesen, deswegen macht er sich Notizen oder so. Aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen unterstrichen, aber ganz oft habe ich auch immer nur Sachen reingekritzelt wie, ist das scheiße? Also wirklich. ich bin kein Literaturkritiker, ich kenne Literatur wirklich nicht aus, aber ich kann da meiner werten Kollegin nur beipflichten. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten und schlechtesten Bücher, die ich wirklich je gelesen habe. Es sind nicht viele, die ich gelesen habe. Ich komme vielleicht so in meinem, ich würde sagen, ich lese im Schnitt im Jahr 2 Bücher. Ich weiß, es ist nicht viel, aber dafür gucke ich mir Filme. Aber wirklich, dieses Buch ist, also sehen wir es mal optimistisch oder positiv. Wenn sowas veröffentlicht wird, dann kann jeder ein Buch schreiben. Weil das ist halt wirklich, von der Schreibe her, ist das halt wirklich Moppelkotz, finde ich.
Ja, aber es ist ja wirklich, da können wir gleich ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen. Es war ja wirklich, also sie hat es ja erst im Selbstverlag veröffentlicht, dann hat es ein australischer Verlag nur als E-Book rausgebracht. Und das Buch damals, da hatten wir schon drüber geredet, Stu, das hat sich ja auch sehr gut verkauft, weil es eben als E-Book verkauft werden konnte, sodass Leute nicht zugeben mussten, weil man nicht von außen nicht gesehen hat, welches Buch sie lesen, weil sie es halt auf einem Tablet gelesen haben, dass sie es halt anonym lesen konnten. Und was an dem Buch ja was Gutes ist an dem Buch, dass es das erste Buch war, was vermeintlich BDSM, also ein bisschen SM, wir sprechen gleich noch drüber, was BDSM ist, so ein bisschen in den Mainstream gebracht hat. Und das kann man dem Buch ja schon zugute halten, dass es so eine Thematik, die vermeintlich nur eine Randgruppe oder die vielleicht manche Leute auch als geistesgestört, ich sag's jetzt sehr übertrieben, bezeichnen, hat so ein bisschen das in den Mainstream gebracht. Das wurde halt so ein bisschen vermarktet als, oh, das ist so ruchlos und da wird so pervers und kinky und diese ganzen, es wurde ja auch der Begriff Mami-Porn, weil es halt so wie diese Heftchen, die man am Bahnhof auch liest, wo vorne drauf sind irgendwelche gemalten, oberkörperfreien Männer, die sich an irgendwelche Frauen schmiegen oder umgekehrt. Und so in die Richtung geht dieses Buch, ja. Aber eben mehr so ein bisschen in diese Kink-Richtung. Und dadurch hat es dieses Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gebracht und dadurch wurde es ja auch so ein bisschen mehr dann eben verbreitet. Und dadurch dachte ich auch, okay, ich lese das, weil ich habe Bock auf so ein bisschen Kink. Und nicht mal das hat, also dieses Buch ist ja gar nicht so pervers, wie man denkt. Es ist einfach nur...
Ja.
Ja, also ich muss ihm zugutehalten, dass es diese Thematik ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Aber es ist erstens leider nicht gut geschrieben und zweitens ist es nicht mal so pervers, wie man das gerne hätte. Oder wie auch heutzutage diese ganze Dark Fantasy, also die sind alle viel, viel perverser und krasser als damals Fifty Shades of Grey.
Man muss diesem, ich nenne es mal Franchise, aber etwas zugute halten. In der Hochphase von Fifty Shades of Grey hat es ja zumindest dafür gesorgt, dass, ich sag mal, Rainer und Bettina zusammen glücklich im Baumarkt gewesen sind. Das muss man dem Buch halt lassen, finde ich.
Ja, also es hat Leute auf Ideen gebracht und sie eben ermutigt, das meine ich ja auch. Es hat diese BDSM oder zumindest ein bisschen kinky, hat so ein bisschen die Leute ermutigt, auch mal was auszuprobieren. Ich bin ja auch, ich finde ja Sexpositivität sehr gut und das finde ich bei dem Buch eben auch gut. Wir können jetzt mal, Also ich habe für dich ein paar Fakten zusammengesammelt. Wir sind ja jetzt beim Buch geblieben, wir kommen gleich zum Film. Das Buch hat sich ja tatsächlich, zumindest der erste Teil, über 100 Millionen Mal verkauft. Weißt du, wie oft sich der erste Harry Potter Band verkauft hat? Also das sind Schätzfragen für dich.
Ich hoffe mehr. Also wenn sich der erste Band von 50 Shades 100 Millionen oder über 100 Millionen Mal verkauft hat. Bei Harry Potter, es ist halt so ganz viel, also Kinder, die wollen den halt eh haben, dann noch irgendwie so de facto Weihnachtsgeschenk vielleicht. Auf der anderen Seite, so Bücher werden ja gerne weitergegeben und weitervererbt, nenne ich es einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du mit dem Band fertig bist, sagst zu deinem Nachwuchs hier, du wirst in der 5. Klasse viel Spaß beim Lesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe inständig, nicht, weil ich jetzt so großer Harry Potter-Fan bin, aber ich hoffe inständig, weil das Buch immer besser geschrieben ist, dass Harry Potter mehr hat. Ich habe aber die leise Befürchtung, dass es vielleicht dann doch nicht so viel mehr ist, sondern vielleicht 2-3 Millionen Exemplare mehr verkauft wurden.
Also ich muss ja auch einräumen, die Quellen haben unterschiedliche Sachen gesagt. Ich habe das genommen, was am meisten genannt wurde. Also der erste 50 Shades of Grey Band, also 50 Shades of Grey heißt der erste Band, hat 100 Millionen Bücher verkauft und der erste Harry Potter 120 Millionen. Also auf jeden Fall mehr. Aber der erste Band hat sich öfter verkauft als der letzte Harry Potter Band. Auf jeden Fall. Der Heiligtümer des Todes, Harry Potter. Der wurde, keine Ahnung, 90, auf jeden Fall unter 100 Millionen Mal. Und damit auch öfter, als sich der Dan Brown der Da Vinci Code verkauft hat, tatsächlich. Der erste Band stand 100 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times. Ist auch crazy. Und jetzt hier noch eine Schätzfrage für dich. In der Hochzeit, also da, wo das Buch wirklich am meisten verkauft wurde, wie viele Bücher wurden pro Minute in den USA verkauft?
Oh, 100 Millionen insgesamt in der Hochphase. Ich nehme mal stark an, dass in der Hochphase bestimmt so 50, 60 Millionen verkauft worden sind.
Pro Minute, Junge.
Pro Minute sind das dann weltweit. Boah, das ist, ja, ich habe Mathematik. Du willst mich heute wirklich leiden lassen, ich merke das schon. pro Minute, ich sage 1000 Stück.
1000 Stück pro Minute.
Ich bin noch nicht gut in Mathe.
Ich fühle mich gerade so. Kennst du den Podcast Weird Crimes, hieß er? Da hat die Moderatorin vis-à-vis immer ihre Mitsprecherin auch schätzen lassen. Und die hat auch immer viel zu hoch geschätzt, sodass die eigentliche Zahl dann überhaupt nicht mehr schockiert hat. Also pass auf. In der Hochzeit hat sich das Buch in den USA allein, also die 100 Millionen sind ja weltweit, das wurde in 52 Sprachen übersetzt, hat sich das Buch in den USA 120 Mal pro Minute verkauft. Also 2 Bücher pro Sekunde wurden verkauft in der Hochzeit. Das klingt jetzt natürlich nicht mehr so viel nach deinen 1000, aber es ist trotzdem, jetzt musst du überlegen, bäm, 2 Stück verkauft, bäm, wieder 2 Stück verkauft. Also schon ziemlich viel.
Und vor allem, darf man nicht vergessen, ich bin jetzt ganz offen, ich habe jetzt hier für das Ding nur einen Zehner bezahlt. Das ist also okay. Ich nehme mal an, in der Hochphase hast du das wahrscheinlich für einen doppelten, dreifachen Preis bekommen, für 20, 30 Euro. Deswegen.
Ja, nee, damals waren Bücher noch nicht mehr so teuer. Die sind ja arg teurer geworden jetzt seit Corona. Wahrscheinlich hat das Buch damals dann 12 Euro gekostet, würde ich mal schätzen. Okay. Die E.L. James ist ja die Autorin. Das ist übrigens auch ihr Pseudonym. Eigentlich heißt sie Erica Mitchell. Weißt du zufällig, unter welchem Pseudonym sie das Buch, sie hat es ja erst online veröffentlicht, sie es erst online in so Foren veröffentlicht hat? Also sie heißt Erica Mitchell?
Ja, das weiß ich, weil es im Klappentext gestanden hat. Und ich fand den Titel so amüsant, nämlich Master of the Universe.
Master of the Universe hieß das Buch.
Okay.
Genau. Aber weißt du, wie ihr Pseudonym war, unter dem sie quasi Master of the Universe veröffentlicht hat?
Oh,
sag mal, rat mal irgendwas ins Blaue hinein.
Black Master Tiger Pain 4000.
So ähnlich Snow Queen's Ice Dragon war der Name, unter dem sie die Fanfiction Master of the Universe veröffentlicht hat. Okay,
und da steckt so viel drin. Da steckt ein bisschen Frozen, ein bisschen Game of Thrones, ein bisschen He-Man mit drin und dadurch ein bisschen Haue.
Und es ist tatsächlich so, wo wir bei Summen sind, sie hat tatsächlich, der Film ist ja 2015 rausgekommen oder 2016? Ja. Sie hat von den Büchern zwischen Juni 2012 und Juni 2013, also ein Jahr, hat sie $95 Millionen verdient alleine an den Büchern. Ja. Also Not bad.
Man darf nicht vergessen, dass sie und ihr Ehemann ja auch dann bei den anderen beiden Filmen auch als Drehbuchautoren und Produzenten mitgewirkt haben und da sich auch nochmal eine goldene Nase verdient hat. Deswegen würde ich mal sagen, die Frau hat wahrscheinlich mehr Kohle als wir beide.
wahrscheinlich, ja, okay, sehr gut. Stimmt, dann ergibt sich auch die eine Frage, denn der Drehbuchautor Niall Leonard, wie du schon gesagt hast, der ist mit E.L. James, der Autorin, verbandelt. Er ist nämlich ihr Mann. Der hat nämlich gesagt, okay, ich kenne mich mit dem Stoff ja schon aus, dann kann ich das ja auch gleich als Drehbuch adaptieren. Der Film war ja auch, wir gehen jetzt langsam zum Film über, der Film war ja auch ein ziemlicher Erfolg. Der hat 40 Millionen gekostet und 570 Millionen Euro oder Dollar, weiß ich gerade gar nicht, eingespielt. Also wirklich, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, weil die Filme alle schon 570 Millionen in der Herstellung kosten. Der hat nur 40 Millionen gekostet. Ja, der Film damals, ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnert, ich weiß es nur noch so halb, der hat ja für einen ziemlichen Hype gesorgt. Die haben es nämlich, die waren so sneaky und haben es geschafft, nicht direkt einen Trailer zu zeigen, sondern die haben angefangen so zu teasen. Das passt ja auch zum Thema. Die haben dann nur so Plakate gezeigt, wo man nur so nicht genau gesehen hat, wer da auch mitspielt. Und der erste Trailer wurde damals in einer Woche 100 Millionen Mal aufgerufen. Also war einer der meistgeklicktesten Trailer, den man überhaupt, also zu der Zeit eben. Und der dritte wurde sogar während des Super Bowls 2015 gezeigt. Also so gehypt waren die Leute endlich auf diesen Film. Weißt du zufällig, welcher Schauspieler, also ihr wisst ja alle, in 50 Shades of Grey, Dakota Johnson spielt die weibliche Hauptrolle, Anastasia Steele, und die männliche Hauptrolle spielt Jamie Dornan, genau, nicht Jordan. Jamie Dornan, es sollte aber eigentlich jemand anders Christian Grey spielen. Der musste dann aber, obwohl er zugesagt hatte, zurücktreten, weil er sonst nicht mehr seine Serie Sons of Anarchy hätte spielen können.
Ah, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ron Perlman ist, deswegen nehme ich auch meine zweite Wahl und nehme Charlie Hunnam.
Genau, Charlie Hunnam hätte tatsächlich Christian Grey spielen würden. Und du hast ja jetzt nicht nur das Buch ein Drittel gelesen, sondern auch den Film nochmal geguckt. Findest du, dass Charlie Hunnam in die Rolle des Christian Grey gepasst hätte?
Ja, also ohne den Fans des Films und der Vorlage nahe treten zu müssen, aber der hat halt eine Charakteristik, der muss gut aussehen und Charlie Hunnam sieht gut aus, wenn er nicht gerade irgendwie einen Serienkiller spielt. Von daher, ja, wäre das absolut okay. Aber ja, Charlie Hunnam wäre okay. Ich hätte es auch gemacht für das Geld.
Du hast ja bei dir jetzt auch gut gepasst. Ich habe, glaube ich, dann gedacht, dass ich Charlie Hunnam sogar besser gefunden hätte, weil der im Gegensatz zu hier Jamie Dornan, der wirkt so ein bisschen rougher. Also so ein bisschen, ja. Der hat irgendwie was Bedrohlicheres. Der Jamie ist halt, der kann auch von oben herab gucken, aber der Charlie, der hat sowas wie so ein Viking, so ein bisschen.
Muss aber halt sagen, was, das ist jetzt ein Lob, das ich aussprechen werde, und es werden, was diesen Film angeht, nicht mehr viele Belobungen von meiner Seite aus kommen. Ich finde die Besetzung gar nicht mal so verkehrt, weil ich finde es ganz gut, dass du da mit Dakota Johnson und Jamie Dornan zwei Leute gefunden hast, die zur damaligen Zeit nicht total unerfahren waren, aber relativ unbekannt. Das heißt, die konnten dann da richtig reinschlüpfen. Ich glaube, Charlie Hunnam, also so wäre es mir gegangen, ich hätte da immer Jax gesehen von Sons of Anarchy. Von daher, glaube ich, war das keine schlechte Idee. Ich meine, zum einen wird es Universal nicht so viel Geld gekostet haben. Die werden vermutlich irgendwelche Knebelverträge unterschrieben haben und nicht so viel Geld verdient haben, wie sie vermutlich mit anderen Rollen verdient hätten. Auf der anderen Seite war es Karrieresprungbrett, das darf man nicht vergessen, gerade für Dakota Johnson. Aber ich war wirklich mit der, als ich ihn jetzt gestern Mittag nochmal geguckt habe, muss ich sagen, ich fand die Besetzung von den beiden war okay.
Ja,
was sagst du dazu?
Ja, wie gesagt, ich hätte mir dieses Ruffle hätte mir besser gefallen, dieses Rauere, aber ich habe auch Sons of Anarchy nicht gesehen, sonst kann ich das total nachvollziehen. Mir ist dann auch eingefallen, ich habe tatsächlich die Serie The Fall gesehen, wo man den Jamie Dornan, der spielt da ja schon jemanden, der seine Frau verprügelt. Und die habe ich gesehen, die Serie. Ja, siehst du mal, der hat schon geübt. Und ich konnte mich aber nicht an ihn erinnern, zum Glück. Ich finde die auch ganz gut besetzt. Und da kann ich schon mal ein bisschen vorteasern, dadurch, dass ich das Buch so abgrundtief scheiße fand, hat der Film, war meine Erwartungshaltung so niedrig, der Film konnte bei mir nur punkten. Und tatsächlich auch jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich finde den Film nicht so verkehrt. Also ich kann, ich zur Enttäuschung aller, die wir jetzt hier vielleicht zuhören, für mich ist der Film kein Horror. Ich finde den Film aushaltbar. Der ist handwerklich okay, über den Inhalt kann man halt streiten. Aber er hat auch die Sexszenen, die sind zwar nicht so, es sind viel weniger als im Buch, die sind ähnlich wie im Buch nicht krass kinky, aber die sind immerhin schön gefilmt, fand ich. Man sieht Dakota Johnson sehr oft oben ohne. Man sieht von Jamie Dornham mal ganz kurz bisschen Penisansatz.
Den kleinen also, Jamie, ja.
Ja, also nur ganz, also wirklich nicht. Man sieht nur kurz, wie er sich die Hose auszieht. Und ich fand den Film schon damals nicht so verkehrt. Und jetzt Achtung, jetzt mache ich mich komplett, soll ich mich mal komplett unbeliebt machen? Ich meine, noch mehr, noch unbeliebter. Soll ich mal? So oder ja, lieber bitte. Nicht? Versauen wir es uns dann.
Ich bin nur als Gast hier.
Oh Gott. Also, im gleichen Jahr, in dem 50 Shades of Grey rauskam, kam auch Interstellar ins Kino. Und bei 50 Shades of Grey hatte ich null Erwartungen, bei Interstellar hatte ich viele Erwartungen. Und das hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass ich 50 Shades of Grey den Film gut fand und Interstellar nicht so gut. Und diese im Vergleich, das hat sich natürlich ziemlich schlecht in meinem Filmkritikerherzen angefühlt. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass 50 Shades of Grey ein besserer Film ist als Interstellar, aber es war ein komisches Gefühl, aus 50 Shades zu kommen und zu denken, ach, so scheiße war der Film gar nicht, und aus Interstellar zu kommen und zu denken, oh ja, also der hat mich teilweise schon ein bisschen genervt.
Darf okay, pass auf, ich unterstütze dich aber ein bisschen. Ich würde auf jeden Fall klar und deutlich sagen, Interstellar ist der bessere Film. Auch wenn es schwachsinnig ist, einen Science-Fiction-Film mit so einem, was immer das sein soll, zu vergleichen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der größte Interstellar-Fan. Von daher ist das okay für mich. Also,
Okay, also jetzt, ist halt Interstellar ist natürlich der bessere Film, aber da an dem Film hat mich einfach so manches genervt, weil ich im Kino saß und dachte, ach, okay.
Ja, also reden wir nicht über den Christopher Nolan, reden wir über 50 Shades of Grey, Geheimes Verlangen, der erste Teil. Ich merke gerade, ich wollte gerade eine Frage stellen, aber ich bin hier gar nicht Moderator hier, deswegen tut mir leid.
Eine Frage? Du wolltest fragen, wie ich den Film fand oder sowas in dem.
Nee, also zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel auch, wer den gedreht hat, nämlich diese Sam Taylor Wood, wie hieß sie doch, Wood Taylor oder so ähnlich, die so ein bisschen auch in den Schlagzeilen war, weil sie ja, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch mit ihr verheiratet ist, aber sie ist ja die, oder war die Ehefrau von Aaron Taylor Johnson. Und die haben sich kennengelernt bei den Dreharbeiten zum Film Nowhere Boy, wo er den jungen John Lennon gespielt hat, und da war er recht jung, und sie ist sehr, sehr viel älter als er, sage ich mal. Und wir kennen halt diese Konstellation, dass der eine Partner 10, 20 Jahre älter ist, hauptsächlich bei Männern und Frauen, wo die Frauen dann die Jüngeren sind. Und da war es halt umgedreht. Und das gab wohl ein paar Kritikpunkte deswegen. Ich habe mich damit nicht näher beschäftigt, weil es mich nichts angeht, das ganz klar zu sagen. Aber ich weiß, dass das damals so ein bisschen Thema war, auch halt eben, weil ich glaube, dass zumindest immer noch so 50 Shades of Grey rein kommerziell der erfolgreichste Film ist, der von einer Frau gedreht worden ist, meine ich.
Ach, krass, okay.
Also ich war es zumindest damals. Mir fällt auch gerade kein erfolgreicher Film ein, der von einer Frau gedreht worden ist, der genauso erfolgreich war. Was jetzt nicht heißen soll, dass Frauen keine erfolgreichen Filme drehen, Gott bewahre. Aber du hast ja gerade eben gesagt, ich glaube, eine halbe Milliarde hat er gemacht.
Mhm.
Das ist schon eine Hausnummer. Wenn man auch bedenkt, dass der Film R-rated ist.
Moment, also, doch eine halbe Milliarde. Ja, genau. Also er ist in den USA R-rated. In Deutschland ist er ab 16. Weißt du, in welcher FSK er in Frankreich bekommen hat?
In Frankreich 8.
In Frankreich ab 12. Die dachten sich, ach komm, das können auch 12-Jährige sehen.
Da sieht man auch nicht mal den Penis, was soll das?
Ja, ist ja langweilig. Ja. Der Film wurde ja sogar, hat sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Also 50 Shades of Grey. Ja, rat mal für was. Also er hat den nicht bekommen.
Bester Song vermutlich oder so.
Ja, genau. Er hat den besten Song von Earned It von The Weeknd, der wurde nominiert. Okay. Dafür hat der Film aber Golden Himbeeren bekommen.
Oh, das überrascht mich jetzt aber doch.
Weißt du, schätz mal, wie viele.
Ah, okay. Die Razzies haben ja eh so eine relativ unkonstante, was die Nominierung angeht. Also auf jeden Fall die beiden Hauptrollen. Dann natürlich vermutlich der beste oder schlechteste Leinwandduo nochmal die beiden. Dann Regie, dann vermutlich Drehbuch. Und dann vermutlich noch irgend so eine beknackte Kategorie für sowas wie der schlechteste Einsatz einer Peitsche oder so.
Echt, solche Kategorien gibt's da?
Manchmal ja.
Also, nicht schlecht, genau. Also du hast recht. Er hat schlechtestes Drehbuch, schlechtester Schauspieler, schlechteste Schauspielerin, schlechteste Filmpaarung, schlechteste Regie nur nominiert, aber auch schlechtester Film hat er gewonnen tatsächlich. Also hat er 5 Goldene Himbeeren und eine Nominierung abbekommen. ist ja nicht schlecht.
Ja.
Das war vielleicht der größte Erfolg. Ja, 500.000 verdient, egal. Hauptsache 5 goldene Himbeeren bekommen. Jetzt steigen wir doch mal ein bisschen in den Film rein. Bevor ich dich frage, um was es in dem Film eigentlich geht, lieber Stu, weißt du eigentlich, was BDSM bedeutet? Ich wusste es nämlich gar nicht, habe ich dann gemerkt.
Also, ich habe es mir mal selbst zusammengereimt, dass es vielleicht einmal so bedeuten soll, Bondage und Sadomaso.
Mhm.
Also aber ich kann mir auch
das D steht für Bondage.
Ja, für Bondage, Dominance, Sadistik, Masochismus oder sowas.
Ja, aber nicht schlecht. Also es ist sogar noch mehr drin. Also das B steht für Bondage und Disziplin Also dass man eben jemanden diszipliniert und Bondage ist ja sind ja so Fesselspiele. Das D steht für Dominance und Submission. Also, dass du dieses Klassische hast, du hast ein Dom und ein Sub. Und übrigens, was ich sehr spannend finde, dass man ja immer denkt, der Dom, der drückt dem Sub so seine Meinung auf. Hm? Und der Sub, der entleert sich einfach total und lässt sich leiten. Aber eigentlich ist auch das Spannende an diesem Dominance- und Submission-Spiel, dass der Sub dem Dom quasi erlaubt, sich führen zu lassen. Also, dass nicht der Dom von oben nach unten dominiert, was zwar faktisch so ist, sondern dass der Sub von unten nach oben sagt, ich erlaube dir, das mit mir zu machen. Ich gebe dir diese Freiheit, mit mir das zu machen. Also, der Sub gibt quasi die Grenzen vor oder die Sub. Und der Dom kann sich innerhalb dieser Grenzen so ein bisschen ausleben. Das fand ich immer, irgendwie habe ich es mal umgedreht gesehen und fand es daher spannend, dass eigentlich der Sub von unten klar macht, was so.
Also in einer gesunden BDSM-Beziehung dann. Also es gibt vermutlich dann auch ungesunde, wobei, dann ist wieder die Frage, wenn es halt jemanden oder beide Parteien sich dafür aussprechen, dass es wirklich so ist, dass der Dominante auch wirklich derjenige ist, der Führer ist, ist, glaube ich, auch. Also, ich sag's schon mal direkt, ich habe davon gar keine Ahnung. Das ist eine Welt, die ist mir komplett fremd. Ich habe nichts gegen diese Welt. No Kink-Shaming. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Deswegen wäre es jetzt auch vermessen zu sagen, es ist nichts für mich. Also ruft mich gerne an, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Aber es ist für mich eine, also die Welt, die da gezeigt wird in diesem komischen, ich nenne es mal, bösen Raum da, ist für mich ähnlich fantastisch wie das Auenland, um es so auszudrücken.
Ja, warte, da komme ich gleich drauf zurück. Merkt ihr den Gedanken auf jeden Fall. Also noch kurz, also wir haben Bondage und Discipline, dann haben wir Dominance und Submission und SM steht, wie du schon richtig gesagt hast, für Sadomasochismus.
Yes,
also Sadisten geben gerne Schmerz und Masochisten bekommen gerne Schmerz, quasi. Ja. Und du hast es schon gesagt, in einer guten Beziehung ist das mit dem Sub und dem Dom so. Und da habe ich mich ein bisschen reingelesen, was die BDSM-Szene eigentlich zu 50 Shades of Grey sagt. Also zu Buch und zum Film, eher zum Film so ein bisschen. Mhm. Und die sagen natürlich, erstens, was wir da sehen, ist gar nicht wirklich BDSM. Das ist ziemlich Vanilla noch. Vanilla ist normaler Blümchensex und ist so ein bisschen Sensory Play, haben sie es genannt. Also man sieht ja schon, wie Christian ihr mit einer Peitsche über den Körper fährt oder mit einem mit einem Eiswürfel, wobei ich weiß jetzt nicht mehr, was in welchem Film ist.
Der Eiswürfel ist 9,5 Wochen, oder?
Nee, der Eiswürfel ist, glaube ich, im zweiten Teil dann.
Okay.
Oder? Okay, ich bin verwirrt. Egal. Also man sieht, es ist auf jeden Fall nicht richtig BDSM, was man sieht von der Intensität her und vom Hauptding her, und das hast du gerade angesprochen, Stu, es ist einfach keine gesunde Beziehung, die da pflegen. Denn in einer richtigen BDSM-Beziehung herrscht auf jeden Fall das nennt sich SSC oder SSC. Es muss immer safe, sane und consensual sein. Also safe heißt, es muss immer sicher sein. Das heißt zum Beispiel bei Peitschen, man darf nie auf die Stellen schlagen, wo es wirklich gefährlich wäre. Also keine Ahnung, auf einen Adamsapfel zum Beispiel. Es muss auch safe sein, keine Ahnung, bei Bondage, dass du immer eine Schere dabei hast, wenn irgendwas schief ginge, dass du den anderen sofort befreien könntest. Sane, also bei gutem Bewusstsein, heißt keine Drogen oder Alkohol. Und consensual ist das, was wirklich wichtig ist, dass es nämlich einvernehmlich von beiden ist. Und das macht dieser Film hier ja ganz klar, das macht auch ein bisschen den Reiz zugegebenermaßen aus, dass Anna manchmal nicht so ganz, zumindest im Buch noch mehr, eigentlich nicht so ganz will, was, weil sie auch nicht weiß, worauf sie sich einlässt. Und bei einem richtigen BDSM wird unheimlich viel kommuniziert. So wie du und ich, Stu, gerade. Es wird permanent gesprochen, ist das okay? Danach gibt es die Aftercare, in dem sich der Dom auch sehr um die Sub kümmert. Ja. Er bedankt sich quasi dafür, dass er das alles mit der oder dem Sub machen durfte. Und es wird immer drüber gesprochen, war das jetzt okay für dich? Was können wir anders machen? Was können wir genauso weitermachen? Und das macht der Film auch, es gibt auch immer ein Safe Word, das ganz klar ist, wann ist eine Grenze überschritten, dass man das jederzeit auch abgrenzen kann. Also die BDSM-Szene sagt eindeutig erstmal, der Film ist nicht wirklich kinky und er ist eben, widerspricht so diesem Konzept von, es muss einvernehmlich sein und man muss eigentlich drüber reden, was genau passiert. So, das jetzt so ein bisschen zum Vorhinein. Lieber Stu,
ja,
möchtest du uns zusammenfassen? Du hast ja gestern nochmal geguckt, um was es in dem ersten Teil von der 50 Shades Trilogie, nämlich 50 Shades of Grey, Gefährliches Verlangen, überhaupt geht.
Es geht um Anastasia Steele. Sie ist 21 Jahre jung und weil ihre beste Freundin, Kommilitonin Kate, einen Fehler macht, muss Anastasia für Kate ein Interview führen mit Christian Grey, einem der größten und besten und attraktivsten Firmenbosse auf der ganzen weiten Welt. Und dieses Interview, da sehen wir auch recht schnell, dass die Anastasia ein bisschen tapsig ist, aber Christian Grey ist dafür umso sexier und naja, sie verlieben sich so ineinander. Es wird so ein bisschen rumgeplänkelt, bis Christian ihr dann klar macht, hör mal, ich finde dich toll, aber ich bin nicht der Typ Mann, den du dir glaubst, der ich bin, und führt sie so ein bisschen ein in diese filmische BDSM-Welt. Das würde ich sagen, ist im Grunde der erste Teil, der auch damit endet, ich greife vorweg, dass sie ihn verlässt und dann im zweiten Teil, den ich übrigens im Kino geguckt habe, das möchte ich anmerken, dann wieder zusammenkommt. Und im dritten Teil habe ich keine Ahnung, weil den habe ich bis heute auch nicht gesehen.
Den dritten Teil tatsächlich, den habe ich angefangen, aber ich habe ihn noch nicht geschafft. Ich vermute mal, im ersten Teil, danke für deine Zusammenfassung erstmal, im ersten Teil geht es ja darum, dass die zwei sich erstmal kennenlernen und dass Anastasia merkt, okay, das ist nichts für mich und deswegen auch Schluss macht am Ende. Im zweiten Teil, Surprise, kommen sie dann doch wieder zusammen, weil er sagt, ich kann ohne dich nicht leben, für dich verändere ich mich. Und sie sagt natürlich, ist auch gar nicht toxisch. Ja, natürlich nehme ich dich, wenn du alles anders machst, als du eigentlich bist und mir vorher gesagt hast. Und am Ende macht er ihren Heiratsantrag und am Anfang vom dritten heiraten sie dann. Und soweit, ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde geguckt, wahrscheinlich, also es kam auf jeden Fall das Thema Kinder ins Spiel. Also ich schätze mal, dass da auch
was... Jetzt stelle ich mir vor, wie er am Kinderbett neben ihr steht mit so einer Gerte. Und jetzt pressen, tack.
Oh Gott. Ja, und beide, alle drei Filme versuchen ja irgendwie so noch irgendwie Spannungen reinzukriegen. Also im zweiten gibt's ja ihren bösen Chef ja noch. Es gibt einen Helikopterabsturz. Es wird jemand mit einer Waffe bedroht.
Ohne Witz. Entschuldigung, aber der Helikopterabsturz, es war einer der, pass auf, die musst du dir das vorstellen. Ich habe den zweiten Teil in der Presseaufführung geguckt. Es war relativ voll. Und während der ganzen Presseaufführung herrschte einfach nur Stille, weil niemand, glaube ich, diesen Film gut fand. Und dann kommt dieser Moment, Achtung, Spoiler für den zweiten Teil. Der werte Christian stürzt mit dem Hubschrauber irgendwo im Wald ab und sie finden ihn nicht. Und der wird gesucht und gesucht und gesucht. Und Anastasia hockt zu Hause mit Christians Mutter und gefühlt 20 anderen Leuten und ist verzweifelt. Als dann plötzlich Christian dann auftaucht, im Fahrstuhl steht, alle gucken ihn an und das Erste, was er sagt, ist, ihr habt mein Handy vergessen. Das ganze Kino ist explodiert vor Lachen. Es war so großartig. Und alleine, also, ach, ich möchte gar nicht anfangen, was da alles schiefgelaufen ist, aber an diese Szene erinnere ich mich wirklich. Ich kann mich wirklich an nichts weiteres erinnern. Ich hatte ja auch den ersten Teil schon mal gesehen, vor der erneuten Sichtung gestern. Und auch da habe ich mich nicht erinnern können. Aber an diese Helikopterszene, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Ja, es ist ja auch, der kommt da rein, ja, hat mein Handy vergessen, alle sagen, ach Christian, wir haben uns Sorgen gemacht und dann ist es kein Thema mehr.
Ja, genau.
Es ist einfach scheißegal. Bis es dann später, es wird zugegebenermaßen wieder aufgegriffen, weil dann eben Thema wird, dass es wahrscheinlich sabotiert war mit dem Helikopter, kommt jetzt in Teil 3.
Da stürzt sie im Helikopter ab, eine Hundertschaft sucht den und dann wird er gefunden. Glaubst du nicht, dass diese Hundertschaft den Leuten zu Hause mal telefonisch sagt, übrigens, wir haben ihn gefunden? Oder denke ich so, nee, Götz, lass das mal sein. Die werden sich richtig freuen, wenn der in 3 Stunden plötzlich da steht. Sag denen nicht.
Ja, oder die wollen halt so richtig betonen, dass der Christian, der will halt gerettet werden und sagt zu ihnen, nee, lass mich, ich mach das alleine, ich bin der Chef hier, ich bin Kontrollfreak, ich lauf auch allein nach Hause durch den Wald.
Oder die Anastasia ist, was das angeht, so ein bisschen im Stalker-Modus. Ich will gar nichts wissen. Ich will gar nichts wissen. Ich will da blind reingehen.
Anastasia Christian hat angerufen. Nein, nein, sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Ich glaube, ja, genau, das ist wirklich. Aber wir bleiben mal beim ersten Teil. Ja. Der erste Teil, da lernen die zwei sich ja kennen. Du hast es ganz genau schon auch gesagt, ja, dann verlieben die sich und dann lernt die Anastasia kennen, dass er aber ein bisschen eine gute Seite hat. So einfach ist es ja nicht, mein Freund.
Nein, natürlich
ist also, es
einfach. Eigentlich, aber ich möchte eine Sache sagen. Entschuldigung. Ich war verblüfft, also ich habe das Buch angefangen und war verblüfft, wie schnell die sich kennenlernen. Das passiert ja in den ersten 20 Seiten. Und ich in meiner Dummheit und Naivität dachte dann, ja, wenn das so ein Tempo hat, dann müsste ja aber bald mal was passieren. Nein. Ich muss sagen, das ist kein schneller Film, aber der hat ein besseres Tempo als das Buch, finde ich. Ich meine, du musst auch beim Film echt lange warten, bis da mal ordentlich. Du weißt schon, warum
man gebumselt wird.
Gebumselt wird, genau. Also bis es mal so richtig zu Bumsi, Bumsi kommt, dauert es halt auch. Aber im Roman hat sich das länger angefühlt.
Ich fand es gar nicht so viel länger im Buch. Ich hatte zumindest, dass die ersten Seiten schon ähnlich waren dem Buch. Also du hast schon recht, es geht ziemlich schnell los. Sie muss ihn interviewen. Sie stolpert dann natürlich auch in sein Büro rein. Sie ist so, oh, sie ist so ein clumsy Girl. Sie ist so trottelig. Und er ist so voll süß und er ist so der coole, der Ritter. Also das Buch ist auch, die Figuren, welche Charakterzüge sie haben, das schwankt auch dauernd so hin und her. Anastasia ist gleichzeitig total trottelig und schüchtern. Dann ist sie aber wieder total selbstbewusst und macht ganz klare Ansagen. Im Buch ist tatsächlich so, im Film ist es so, da ist sie auf jeden Fall selbstbewusster. Ich glaube, da waren sich die Macher des Films schon bewusst, wir können das nicht ganz so machen wie im Buch. Wir machen die selbstbewusster, die kann sich mehr behaupten, dass uns hier nicht vorgeworfen wird, keine Ahnung, dass hier Frauenmisshandlung, dass das hier irgendwie gelobhudelt wird oder so.
Also eine Frage, eine Zwischenfrage, wo wir gerade bei Christian mal kurz sind. Hast du oder weißt du oder hast du verstanden oder wird es irgendwo mal wirklich gesagt, was der jetzt genau macht? Ich meine, er ist Chef, CEO seiner Firma. Aber ob das jetzt, ist das eine Baumfirma oder ist es eine Betonfirma?
Eine Baumfirma?
So Baumpflegefirma, weißt du?
Baumpflege. Ja, der geht mit kleinen Hunden Gassi, glaube ich, die ganze Zeit. Also es wird in Teil 2 gesagt, dass er in der Viertelstunde $24.000 verdient. Das ist weniger als Elon Musk auf jeden Fall. Also hat er wohl. Ja, Versager würde ich auch sagen. Aber er ist auf jeden Fall ultra rich. Es wird, glaube ich, nie klar gesagt. Er ist wahrscheinlich ein Investor. Also er investiert halt in Firmen und besitzt dann Teile von denen und ja, wird durch Anteile dann reich.
Ja, also ich erwarte ja gar nicht, dass das Buch oder der Film mir eine ganz klare Erklärung gibt, was er macht, aber es wirkte auf mich halt im Film noch mehr wie im Buch. So, hallo, ich bin Christian Grey natürlich. Hallo, das ist meine Firma, ich bin reich und mehr musst du nicht wissen. Und das ist, also, wenn es halt gut erzählt wäre, wäre mir es ja scheißegal, was er machen würde. Aber dadurch, dass es nicht gut erzählt ist, weißt du, türmen sich bei mir dann so nach und nach so Fragen auf. Das fängt dann manchmal so an, so, was isst der wohl zum Frühstück gerade? Und endet dann so, was macht der eigentlich beruflich? Ich meine, ist CEO ein Ausbildungsberuf?
Aber ja, also erstmal, da habe ich jetzt auch eine Frage an dich. Ich habe ja schon behauptet, ich war überrascht, dass der Film doch gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte, dass der auch irgendwie teilweise hochwertig inszeniert ist. Du hast auch schon angedeutet, das Tempo ist schneller als im Buch. Er ist trotzdem nicht schnell. Also der Film ist fast 2 Stunden lang und ganz ehrlich, so viel passiert da auch nicht.
Es passiert also gar nichts.
Es passiert, die zwei wollen sich, dann wollen sie sich doch nicht. Dann ist Anastasia fasziniert von ihm, weil er ist ja so heiß und reich. Okay. Und sie ist ja die Einzige, die ihn knackt, weil er aus irgendwelchen Gründen, was nie erklärt wird, sie ja dann unbedingt haben will und sich in sie verliebt, obwohl er sonst immer sagt, also sie ist ja eine Romantikerin. Sie studiert englische Literatur, sie hat die alten Klassiker gelesen und das sagt sie ihm auch. Sie will Rosen und Pralinen geschenkt bekommen und er sagt, nee, das macht er nicht. Und irgendwann offenbart sie ihm natürlich, dass sie noch Jungfrau ist. Er ist total schockiert und sagt, okay, das müssen wir jetzt bereinigen. Und dann fragt sie ihn, okay, are you gonna make love to me? Also werden wir jetzt Liebe machen? Und er guckt sie an und sagt, ich mache nicht Liebe, ich ficke hart.
Ich schlafe nie mit jemandem. Ich ficke hart.
Und dann macht er aber den Rest des Films nichts anderes, als Liebe zu machen, hatte ich zumindest den Eindruck. Also der wird so als krasser, dominanter, teilweise auch Sadist. In einem späteren Teil sagt er auch, gibt zu, er ist gar kein Dom, sondern er ist Sadist eigentlich. Also er liebt es, ihm geht einer ab, wenn er jemand anderen quält. Aber das macht er im Film überhaupt nicht. Das hat mich beim Buch schon so genervt, dass ich nicht gecheckt habe, was jetzt eigentlich das Problem ist. Also die zwei lernen sich kennen, sie finden sich beide aus irgendwelchen Gründen, also warum sie ihn geil findet, ist klar, das sagt sie im Buch auch dauernd unmissverständlich, sie finden ihn halt ultra heiß und er findet sie wohl auch irgendwie anziehend. Und dann stellt sie ja fest, das sagt er ihr aber auch von Anfang an, okay, ey, ich stehe halt auf BDSM, ich habe diesen Playroom, den du schon erwähnt hast, da hängen halt lauter krasse Sachen drin, Peitschen, Flogger, irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, wie die Kreuze heißen, an die Leute.
Ach, du hast jetzt Flogger gesagt, ich war gerade kurz irritiert.
Ja.
Warum du arme Frau, was hängst du da auf?
Da hängt Flogger drin rum. und dann ist sie auch überrascht, aber sie hat ja die ganze Zeit, schwankt sie ja so zwischen, ich habe Angst, ich will nicht dominiert werden, aber irgendwie macht der Typ mich halt auch einfach die ganze Zeit so an. Und dann sehen wir im Film die ganze Zeit nur, wie sie zwischen diesen zwei Fronten hin und her schwingt. Dann gibt es zwischendrin mal so eine, wo sie versuchen, den Film einvernehmlich zu machen, weil er nämlich einen Vertrag hat. Und er wird erst Sex mit ihr haben, wenn sie den Vertrag unterschreibt, hat aber davor 20 Mal mit ihr Sex. Und diese Vertragsszene, die kennen ja viele Leute schon. Sie setzen sich also hin in einem Raum, der ungefähr so hell ist, als würde in einem Fußballstadion eine Kerze auf dem Rasen stehen und gehen diesen Vertrag durch. Stu, wir haben kurz drüber gesprochen, über das Buch. Da warst du gerade an der Stelle im Buch, wo es um den Vertrag geht. Wie fandest du denn diesen Vertrag?
Also im Buch einfach nur furchtbar, weil es Ewigkeiten einfach nur trockener Text. Es ist am Anfang ganz lustig, weil da, also ich bin kein Beziehungsexperte, aber wenn ich in einer Beziehung bin, ist das, ich brauche dafür keinen Vertrag, sage ich mal. Ne? Dann ist es so, pass auf, du liebst mich, ich lieb dich, wir versuchen das irgendwann zu schaukeln. Und
es ist ja keine Beziehung, explizit, sagt er ja.
Ja. Im Film ist es... Ich wünschte, es wäre komisch, weil es halt, ich finde halt dieses Bürokratische an sich irgendwie einfach unglaublich amüsant im Kontext, worum es eigentlich geht. Nämlich darum, dass sie halt eigentlich pimpern wollen. So. Es hat so ein bisschen was, es gibt diesen Sketch von Monty Python aus das Sinn des Lebens, wo der Lehrer in die Klasse kommt zum Sex Education und seine Frau mitbringt und vor der Klasse halt dann den Geschlechtsverkehr mit der Frau verzieht und die Schüler gucken sich das an, sind aber komplett gelangweilt, weil es halt Schule ist. Und so wirkt es auf mich auch. Eigentlich ist es vielleicht das Spannendste an dem Film, wenn man mal drüber nachdenkt, aber es war so trocken und öde, dass es wirklich nicht gerade den Unterhaltungswert für mich gesteigert hat. Auch weil ich sagen muss, ich finde die beiden Hauptdarstellerinnen echt okay, aber die haben halt keine gute Chemie miteinander, finde ich.
Ja, das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Und obwohl ich vorhin mal meinte, dass ich die Sexszenen gut inszeniert finde, es ist halt trotzdem, der Film hat es geschafft, was kinky hätte sein können, trotzdem langweilig hinzukriegen. Also es ist irgendwie versaut er auch das. Und diese Vertragsszene, wie sie da sitzen und sie fragt dann, nachdem sie sich schon ewig informiert hat, also ihre Aufgabe war ja, sie hat den Vertrag ja schon eine Weile und sie weiß ja ewig lang nicht, ob sie ihn unterschreiben soll oder nicht. Und sie muss sich vorher auch informieren, was denn alles was bedeutet. Er will ihr auch vorschreiben, was sie zu essen hat, wie oft sie Sport machen muss, was sie trägt. Und sie streicht ja auch ein paar Sachen durch, zum Beispiel Genitalklemmen geht gar nicht. Und also anales Fisten auch nicht und vaginales Fisten will sie auch nicht. Und dann sagt sie plötzlich, was ist denn ein Buttplug? Und das ist so unglaubwürdig, dass jemand, der sich mit der ganzen Thematik beschäftigt, nicht weiß, was ein Buttplug ist, dass du richtig merkst, ich wurde da richtig rausgerissen, so, okay, das hat ein Drehbuchautor geschrieben, weil er dachte, das ist jetzt lustig oder irgendwie amüsant, dass sie das fragt. Findest du nicht auch? Das ist mir so krass aufgefallen.
Ja, komplett. Ging mir aber auch so, weil ich dachte, pass auf, da steht vor was mit Analfisting und so, ne? Übrigens, danke, dass YouTube jetzt unsere Monetarisierung wahrscheinlich gekillt hat. Aber egal. und selbst wenn du nicht weißt, wie ein Buttplug aussiehst, du wirst gerade auch als jemand, der der englischen Sprache mächtig ist, weil es spielt ja in, glaube ich, New York oder irgendeiner amerikanischen Großstadt.
Seattle.
Wirst du die Wörter Butt mit zwei T und Plug durchaus noch verstehen können und zusammen kombinieren können. Weißt du, ich, Ich gebe ehrlich zu, ich habe keine Ahnung so richtig. Also ich kann mir vorstellen, was man mit einem Buttplug macht. Ich hatte noch keinen in Beschlagnahme. Ich weiß nur, dass die Trophäe von Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere at Once danach aussieht. da kommt das ja auch zum Einsatz. Deswegen danke an den Film. Er hat mir erklärt, wie Buttplugs funktionieren.
Du meinst aber Everything Everywhere All at Once?
Ja, genau.
Danke. Ja, da gibt es eine sehr schöne Buttplug-Kampfszene.
Genau, genau. Und also, dass man halt so fragt, so noch so eine Frage herstellt, ist okay, aber die tut ja wirklich komplett dumm, als würde sie nicht wissen, was das ist. Also,
aber sie weiß, was Genitalklemmen sind. Ich meine, das ergibt sich auch irgendwie aus dem Wort, aber ich weiß nicht mal, was. Es klemmt man die einfach dahin? Also da hätte ich doch eher gefragt, was macht man damit als was ein. Egal. Aber das,
naja,
das
ist eine
ganz seltsame Szene.
Meine Mann Genitalklemmen kann sagen, guck mal, die fand.
Also, oh nein! Ja. Okay, also wie gesagt, es geht diese ganze Zeit hin und her und dann der Rest des Films ist, sie versucht so ein bisschen selbstständig zu bleiben, weil sie eben nicht weiß und eigentlich auch nicht richtig dominiert werden will, so hin, dass er sie richtig stalkt. Also der fliegt ihr durchs halbe Land hinterher und da hast du dir doch eine Szene, ein Zitat aus dem Buch auch rausgeschrieben, die das alles so, diese Fragwürdigkeit dieses Charakters, ich meine, das haben wir ja bei Twilight schon gesehen und Twilight, es ist ja eine Fanfiction.
Ich wusste,
also,
dass du es sagst, ich habe es mir gerade eben als rausgesucht.
Pass auf, ey, du und ich, du bist ja, einfach
ja,
so.
Wir beide. Weißt du, wenn meine Dom was sagt, dann muss ich es machen. Also, ich zitiere. Wie hast du mich gefunden? Ich habe den Anruf zurückverfolgt, Anastasia. Natürlich. Aber wie ist das möglich? Ist das legal? Stalker, flüstert mein Unterbewusstsein. Ich bin abgerutscht. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Stalker, flüstert mein Unterbewusstsein mir durch eine Wolke aus Tequila zu. Und jetzt kommt der schönste Satz. Doch weil er es ist, ist es mir egal. Und ganz ehrlich, also ich mach mal so ein Gedankenspiel. Mal angenommen, ich bin jetzt ein Stalker und ich würde dich jetzt stalken, ja, weil ich sage, boah, die Comic-Künstlerin Schlogger, die kenne ich von Social Media, das ist ja so eine tolle Person, die verfolge ich jetzt einfach mal 24/7, ja, und die wird natürlich nichts dagegen haben, weil ich bin's ja.
Ja.
Also ist es okay.
Aber weil du es bist, ist es okay.
Ja, es ist,
ja.
Es ist
so, also, ungefähr ist das. Also, was soll das denn sagen? Frauen finden Stalken und dominiert werden und geschlagen werden scheiße, außer sie finden den Typen heiß? Hä? Okay, naja.
Außer der Typ ist heiß. Also, pass auf, wenn jetzt jemand hässlich ist, also sowas wie ich, das machen würde. Dann
nein,
ist
sag doch sowas nicht.
Aber wenn jetzt so ein richtig hübscher Kerl machen würde.
Der auch noch reich ist.
Auch noch reich, ja? Dann, und dann die Waldfee. Also,
ja,
das ist
also
okay.
diese ganze Grundthematik, auch dieses I can change him. Also, ich bin die eine. Ich bin besonders. Ich kann ihn ändern. Das stört mich auch so wahnsinnig, also wir werden gleich noch drüber reden, wie du den Film fandst, auf jeden Fall. Aber ich hau das jetzt schon mal raus. Am Ende sagt sie dann ja sowas wie, also im Film, okay, zeig mir doch mal jetzt deine Welt des Schmerzes. Ich erlaube dir, obwohl ich den Vertrag noch nicht unterschrieben habe, und sie hatten ja, wie gesagt, schon ein paar Mal Sex in dem Film, und er hat sie auch schon ein bisschen mit der Peitsche eben gestreichelt, hat sie auch schon öfters gefesselt. Und dann sagt sie, okay, jetzt zeig mir doch mal wirklich, was wäre das Härteste, was du machst? Zeig mir das Allerschlimmste. Ich muss wissen, worauf ich mich einlasse. Zeig mir das Allerschlimmste. Und er sagt, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ja, komm, gib's mir richtig hart. Und was macht er? Er haut ihr mit einem Gürtel 6-mal auf den Arsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass mit einem Gürtel verprügelt zu werden nicht scheiße ist, aber irgendwie waren die Erwartungen so hoch, dass dann dieses mit dem Gürtel auspeitscht, dass ich dann dachte, ach, das ist das Allerschlimmste? Und dann reagiert sie ja so, wie kannst du nur, du bist so ein schrecklicher Kerl, ich habe nicht gewusst, worauf ich mich hier einlasse, stürmt aus der Wohnung, Film zu Ende. Und es war für mich so unverständlich, wie sie denn, das hat er ja doch von Anfang an gesagt. Und natürlich ist es was anderes, wenn du es erlebst, aber irgendwie ist Anastasia, also aus der Sicht von Christian gesehen, der ist wahrlich kein guter Kerl, ist auf keinen Fall. Aber sie, er sagt dir von Anfang an, so bin ich. Und sie tut so, als würde sie ihn ändern und als würde sie nur wollen, wenn er ganz anders ist. Also richtig geil ist sie aber auch nicht, oder? Wie siehst du das jetzt? Erstmal diese Peitschszene und wie Anastasia sich verhält.
Also ich gehe komplett mit dir d'accord auf allen Ebenen. Ich war auch wieder überrascht, wie zahm der Film eigentlich ist. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass der jetzt in die Vollen geht, weil auch das Buch ist jetzt nicht so heftig. Ich würde das, also das, was ich beim Buch gelesen habe, würde ich sagen, ist das Buch eine Spur eine Spur, ein Müh drastischer, wenn es
und darum viel mehr geht. Sex auf jeden Fall.
Genau, viel mehr Sex, aber auch viel mehr Vertragsklauseln, ne, von daher. Und E-Mails. Unglaublich
viel. Viel mehr E-Mails, stimmt. Ja, viele E-Mails.
Ja. Ja. Ja, und also ich am Anfang, muss ich sagen, fand ich die beiden Klischeefiguren, da war ich ganz klar Team Anastasia, einfach weil, weiß ich, die hatte sowas Tapsiges, ne? Ich meine, die das Erste, was passiert ist, sie stolpert bei ihrem Treppen da mit Mr. Perfect, ist einfach so, okay, ja, ne?
Ist sie halt, kaut sich ganz unschuldig auf der Unterlippe rum.
Ja. aber ich fand es auch so gegen Ende so, ich meine, Kind, er hat es dir jetzt auch mehrfach gesagt. Also nicht nur einmal und auch nicht nur so und nicht nur metaphorisch, sondern ganz klar, das bin halt ich, das finde ich geil, das möchte ich gerne. Und wenn du das nicht willst, dann ist es halt so, dann kommen wir halt nicht so zusammen. Und dann ist sie halt so, ja, aber du bist halt trotzdem echt, du bist halt echt sweet und so. Also ich mach das jetzt, gar kein, bist du dir sicher? Ja, klar, also total, ne? Also wow, aber alles ist cool, aber bitte keine 6 Schläge mit dem Gürtel auf dem Arsch. 5 ist okay, 7 wäre auch okay, aber 6, nee, 6 ist so eine ganz, so eine primitive Zahl. Und dann bekommt sie ihre 6 Schläge auf den Popo und haut dann halt eben ab. Und ich muss auch sagen, der Film endet ja wirklich damit, sie geht in diesen Aufzug rein, weil natürlich hat Christian Grey eine Wohnung mit Aufzug, ist klar, ne? Und er sagt so, Anastasia. Und sie sagt, Christian. Und dann geht er zu der Aufzug und der Film ist vorbei. Und ich saß hier und dachte, ihr wollt jetzt nicht wirklich, dass ich den zweiten Teil noch gucke, oder?
Doch, das wollen wir. Nein, klar.
Wollen wir nicht. Also, ich irgendwo die letzten Tage irgendwas gelesen bei Letterboxd von einem Film, den ich auch letztens gesehen habe. Ich glaube sogar das, was du dir geschrieben hast, dass das Ende unbefriedigend war. Ich glaube, das war ja bei diesem Der Mann, der immer kleiner wurde. Mit unserer Besprechung. Da ging es mir halt ganz anders. Aber dieses Gefühl hatte ich bei 50 Shades of Grey, weil ich dachte, auf der einen Seite, Gott sei Dank, er ist vorbei. Aber ich meine, ich mag offene Enden, aber das war ja kein offenes Ende. Es war einfach so, wir setzen jetzt mal jemanden Schnitt und vergessen weiterzudrehen. So ging es mir.
Ja, also ich meine, wenn man weiß, dass es eine Trilogie ist, dann ist ja schon okay, dass der dann wirklich so endet. Wie kommen die zwei dann wieder zusammen? Obwohl sie ja offensichtlich, sie hat gelernt, sie kann so eine Beziehung nicht haben. Und er meinte aber, er kann nur so eine Beziehung haben. Und jetzt, ich springe mal kurz zu Teil 2, da sagt sie nach einer halben Stunde, nähern sie sich wieder an und dann sagt sie, bitte bring mich in deinen Playroom. Und er sagt, wie, willst du doch gar nicht? Sagt sie, ja doch, jetzt will ich. Also als wäre das überhaupt, es wird doch gar nicht erklärt, warum. Also es ist dann, dieser Film macht die ganze Zeit Probleme, damit wir irgendwie eine falsche Spannung haben und dann sind die Probleme aber wieder gelöst. So wie dieser Helikopterabsturz.
Ich meine, wenn der Film oder das Buch zumindest herausarbeiten würde, warum sie jetzt ihre Meinung wechselt. Zum Beispiel vielleicht, weil sie sich einsam fühlt oder weil sie.
Weil ihre Geilheit doch wichtiger ist. Also genau, dieses, aber genau. Er ist so geil.
Ja, ne? Das dann wäre es ja okay, aber es passiert ja nicht. Das ist halt, also es hat, ich hatte auch das Gefühl, der Film ist so, okay, die Leute erwarten jetzt auch nach einer gewissen Zeit, die wollen jetzt auch mal ein bisschen Bumsi. Und dann bekommen sie halt eben Bumsi und dann war es das halt eben auch. Und ich kann mich erinnern, als die Filme rausgekommen sind, war ja überall die Rede, wie versaut das ist. Und es gab irgendwelche Schlagzeilen davon, dass irgendwie Teile des zu sehenden Schamhaars von Dakota Johnson digital gewesen sind und noch solche Sachen. Und dann guckst du diesen Film an und denkst dir, also liegt es, weil ich Deutscher bin oder Europäer und eh jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so bieder bin, ne? Oder ist es wirklich so, dass ich mir denke, das ist einfach nichts dran? Also ist es vielleicht wirklich so, dass so für so richtig prüde US-Amerikaner, wie man sie so klischeebildhaft vor Augen hat, dass die das gucken und denken, das ist Pornografie?
Ich glaube, es ist wirklich einfach die Thematik, dass sie denken, oh, das ist ja so verrucht. Und dadurch hat er eben so ein, das Buch und der Film haben eben so einen Ruf bekommen. Aber einfach nur, weil sie die Thematik behandeln, obwohl sie gar nicht da tief eintauchen, weil sie darüber sprechen und so erwähnen. Und was mich auch stört, ist, dass hier so angedeutet wird, dass Christian Grey diesen Kink nur hat, weil er eine schlechte Vergangenheit hat. Mhm. Also als würden nur Leute sowas machen wollen, die irgendwie gestört sind. Und das Anastasia ist ja die Gute und sie will eigentlich das Richtige und er ist der, der mit der schlimmen Vergangenheit und sie kann ihn eben heilen, dass er diese schlimmen Kinks nicht mehr haben will. Als wäre das irgendwie eine Krankheit, die sie heilen muss. Sie muss ihn retten. Und das finde ich, das geht, glaube ich, auch sehr stark gegen die ganze BDSM-Richtung, weil eben natürlich nicht nur Leute, die gestört sind, solche Sachen mögen. Also es... Das finde ich, find
also,
ich auch ein bisschen.
Das sollte mal klar gemacht werden. Leute, die gestürzt sind, sind nicht die Leute, die BDSM ausüben. Ganz normale Leute führen BDSM aus. Die Leute, die gestürzt sind, sind die Leute, die Horrorfilme gut finden. So.
Ja, gut, haben wir das auch klargestellt? Ich finde ja Horrorfilme, ja doch, ich finde auch manche gut. Psst. Dieser Film, ach, also auf der einen Seite, wir haben es schon erwähnt, du findest die Schauspieler ganz okay, obwohl sie nicht unbedingt Chemie haben. Ich fand den ja halbwegs gut inszeniert. Ich mochte...
Also okay, da muss ich mal kurz schon reingrätschen. Also der sieht halt okay aus. Also der ist halt solide inszeniert, da gibt es jetzt keine größeren Schlampereien oder so. Aber würdest du sagen, dass der gut inszeniert ist oder solide? Weil ich würde sagen, der ist halt solide inszeniert, halt langweilig inszeniert, weil man könnte schon ein bisschen was mehr rausholen, finde ich.
Ja, also er wirkt, ich finde, es passt, der wirkt halt permanent wie eine Werbung für irgendwas. Mhm. Also die Sexszenen wirken wie eine Werbung für die Peitschen oder für Kondome.
Meister Popper.
Die Autofahrten und Flugzeugfahrten und Hubschrauberfahrten wirken halt wie eine Werbung für, keine Ahnung, für eine Kreditkarte oder so.
Hey, möchten Sie wissen, wie viel ein Auto wert ist? Ja.
Also der ist sehr, sehr klinisch inszeniert.
Ja,
obwohl
genau,
der ist kein bisschen dreckig. Also das und auch wenig emotional. Das ist wirklich, da hat sich keiner was getraut, muss ich mal sagen. Ja. Aber lieber Stu, würdest du denn sagen, dass der Film, wir haben ja schon gesagt, er war sehr erfolgreich, ist der Film schlecht?
Ja, der Film ist, also ich finde ihn schlecht aus meiner subjektiven Wahrnehmung, aber pass auf, ist ja die Zweitsichtung. Und wir haben ja bei dem Einspieler, den ihr am Anfang gehört habt, ja erfahren, dass der bei mir bei einem halben Stern stand. Und ich habe ihn jetzt aufgewertet auf einen Stern. Ja.
Ein Stern. Ja. Wow. E.L. James freut sich gerade. Das ist viel besser als die 95 Millionen.
Nein, hol den Shampoos aus dem Kühlschrank. Er hat einen Stern gegeben. Ein ganzes Stern. Pass auf. Ja, der Film, also ich finde das, du hast es perfekt beschrieben, der Film ist klinisch, was seinen Look angeht. Und mir zu klinisch. Das gefällt mir einfach nicht. Der hat zwei gute Darstellerinnen, die haben aber eine miserable Chemie. Das Drehbuch ist halt, okay, das Drehbuch wurde geschrieben von Kelly Marcel, die dann später auch so Sachen gemacht hat wie Venom.
Ich dachte, der Typ von E.L. James hat es geschrieben.
Nee, den zweiten Teil. Im ersten Teil war es Kelly Marcel.
Ah, okay.
Und die Frage ist natürlich, ich meine, ich nehme mal stark an, dass die E.L. James da auch ein starkes Mitspracherecht hatte. Zumindest, also nehme ich mal an, gerade wenn sie im zweiten, dritten Teil nochmal aktiver drin war, sie soll auch sehr unzufrieden gewesen sein mit dem ersten Teil, hat man so gehört. Und sie ist wohl auch mit der Regisseurin öfters mal aneinander geraten. Wobei ich da sagen würde, dass die Regisseurin da vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung hat als E.L. James. Nämlich,
die Anastasia ist viel zu selbstbewusst. Machen Sie das wieder anders. Die soll über ihre innere Göttin reden die ganze Zeit.
Und Finger. Sie müssen mehr über die Finger reden, ne?
Und über die Unterlippe. Wie oft sagt Christian Grey, hör auf deiner Unterlippe zu kauen, du machst mich ganz wuschig. Ich habe übrigens geguckt, was ist der Unterschied zwischen Film und Buch. Und im Buch gibt es eine Szene, wo sie ihre Tage hat, wo er ihr das Tampon rausnimmt, bevor er Sex hat.
Genau. Das ist auch die Szene, die alle erwartet haben, die kam halt nicht. Weil, glaube ich, da auch der Studio gesagt hat, Leute, wir wollen hier eine halbe Milliarde machen und das... Geht so nicht.
Ja, und das sehe ich auch ein. Also ich glaube, auch
Moment,
wenn
das sagst gerade du, die gerade eine ganze Reihe von so Tampons-Sachen gemacht hat, die übrigens sehr gut war.
Also, auch ich finde, ich verstehe, warum es sexy ist, wenn der Typ einfach ohne nachzudenken das Tampon rausnimmt. Weil das heißt, dass es für ihn nichts Ekliges oder Schambehaftetes ist. Der hat einfach so Bock auf dich oder der respektiert dich so sehr, dass er für dich das Tampon rausnimmt. So ungefähr. Also es ist auf jeden Fall nichts Schambehaftetes. Das verstehe ich schon. Aber ich hätte trotzdem das nicht im Film gezeigt, weil es einfach irgendwie nichts... Also ich will nicht, dass es schambehaftet ist, so ein blutiges Tampon, aber sexy ist es halt auch nicht.
Aber pass auf, hast du Saltburn gesehen? Der ist ja auch zu schnell gegangen. Da gibt es ja auch eine ähnliche Szene, sage ich mal, wo jemand eine Frau oral befriedigt und die hat dann auch, blutet halt dann auch. Und dann wird ja auch das Blut so weitergegeben. Die Szene ist ja wirklich mit ein paar anderen Szenen wirklich auch viral gegangen. Und ohne den Film jetzt werten zu wollen deswegen, aber da ist halt Saltburn, was das angeht, um einiges krasser und auch irgendwie, also Anführungszeichen, glaubwürdiger. Weil was da passiert bei Saltburn, das habe ich geglaubt. Bei 50 Shades glaube ich halt gar nicht. Ich glaube die Beziehung nicht, ich glaube diese Welt nicht, ich glaube die Firma nicht, ich glaube nichts davon.
Ja, aber es soll ja auch alles eine Fantasie sein. Also du hast schon gesagt, man weiß eigentlich gar nicht, was er macht. Ist scheißegal, es soll ein gut aussehender, reicher 27-jähriger Typ sein, der seine dunkle Vergangenheit hat. Und unsere Protagonistin, aus deren Sicht wir auch den Film und das Buch sehen, die kann ihn quasi erlösen und knacken. Und
redest du jetzt über den Film oder über uns?
Über uns natürlich, du. Du bist doch so reich.
27.
Und wir, eigentlich ist es, müsste man den Film wie so einen Fantasy-Film sehen. Also es geht ja eigentlich wirklich nur um die Sexszenen, also zumindest im Buch, so um die Dynamik zwischen den beiden. Aber nicht mal das kriegt er eben hin, weil er...
Es tut mir leid, ich sehe gerade eine angekettete Anastasia Steele und hier steht Gandalf.
Und Gandalf? Ach, wegen Fantasy.
Ja, du kommst nicht vorbei.
Bevor du ihn in den Mund nimmst, los. ja, also ich glaube, du hast zwar gesagt, du findest die Schauspieler gut, aber dadurch, dass die keine Chemie haben, irgendwie... Ja. Nimmt man den.
Ja, ja,
und auch Dakota schon, Johnson. Ich habe schon Filme gesehen mit ihr, die ich mag. Aber
ja,
aber ich finde die Art, wie. Ich mag sie einfach nicht in diesem Film. Sie spielt für mich. Ich finde sie nicht gut. Also, weil sie wirklich so. Sie wirkt für mich so trottelig in diesem Film, was sie ja auch sein soll in der Rolle. Aber dann nehme ich hier eben dieses
Aber es gibt halt eine Trotteligkeit, die du jemandem abkaufst, weil es irgendwie authentisch wirkt. Und eine Trotteligkeit, die einfach komplett von vorne bis hinten nach Drehbuch aussieht. Und das ist halt der Fall, finde ich.
Ja, und auch er wirkt von vorne bis hinten, den nehme ich auch den Macho nicht so ab. Oder das heißt Macho, diesen Domino.
Also du hast es auch bei ihr auch perfekt schon beschrieben, dass der Film weiß ja gar nicht, also auf der einen Seite ist sie total trottelig, der ist sie komplett selbstbewusst in der nächsten Szene. Das geht halt nicht so richtig ineinander ein, finde ich. Das ist halt auch das Problem. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Dakota Johnson, jedes Mal, wenn ich die sehe, ist es so ein Hit oder Miss. Also ich rede jetzt hier nicht von Madame Web oder so, aber zum Beispiel dieser Materialist, da hat sie mir gar nicht gefallen. Bei Daddy-O fand ich sie hingegen ganz, ganz toll oder bei Peanut Butter Falcon. Und das ist so, also es gibt bei der Frau immer nur Hit oder Miss bei mir. Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen sie, warum auch, ich kenne sie nicht persönlich. Aber wenn die womit spielt, ist es immer so spannend für mich, weil ich erst im Kino dann meistens erfahre, ist das eine Rolle, die mir was bringt oder ist es nichts?
Ja, das gut, Daddy-O hast du mir schon empfohlen, den muss ich auch noch gucken. Materialist fand ich auch nicht so gut, aber da waren auch die Erwartungen so hoch, wegen der Regisseurin. Mhm. Ich fand auch noch Am I Okay mit ihr ganz okay. Ja, also das ist auch kein krasser Film und eigentlich spielt sie da fast eine ähnliche Rolle, halt irgendwie eine Frau, eine Junge, die ihren Weg finden muss. Aber es ging eben so ein bisschen auch um die Richtung, was ist normal, wie finde ich meinen Platz, so, ja. Fand ich auch okay, da hat sie besser reingepasst. Aber hier, also ich nehme, sie ist mir zu trottelig, wie gesagt. Sie haucht auch die ganze Zeit so, anstatt zu reden. Und Jamie Dunner, der ist mir halt auch nicht dominant genug. Also irgendwie, ich gucke mir den gerne an. Ich gucke mir beide gerne an. Wahrscheinlich ist das Hauptverkaufsargument gewesen. Und dass sie sich eben oben ohne auch nackt zeigt, war bestimmt auch sehr wichtig. Aber ja, der Film hätte einfach mehr All-In gehen müssen. Aber trotzdem, dafür, dass er bei dir nur einen halben Stern gekriegt hat, also ich bin wirklich froh.
Jetzt einen.
So scheiße fand ich ihn dann nicht. Und zwar, und Honig im Kopf fand ich so scheiße. Also das ist wirklich ein Kotzfilm.
Ja. Also bei Honig im Kopf spielt ja nochmal die Komponente mit, was halt viele, die BDSM ausüben, mit Shades of Grey haben, habe ich ja mit Honig im Kopf. Ich habe halt privat wie beruflich längere Zeit so ein bisschen den Bereich auch zu tun gehabt. Und deswegen sind bei Honig im Kopf so ein paar Sachen, die mich einfach stören. Nicht zu vergessen, dass Honig im Kopf, glaube ich, auch gefühlt 8 Stunden geht. Und normal, glaube ich, 2,5 Stunden. Aber gut, wir reden hier nicht über Honig im Kopf. Das Fass müssen wir bitte nicht aufmachen, weil nicht, dass beim nächsten Special, was irgendwann mal kommt, dann die Leute dann denken, da war noch was mit Til Schweiger. Lass mal den Film nehmen.
Til Schweiger Special. Oh Gott. Dann nehmen wir Honig im Kopf, Coco war 2.
Das Klassentreffen.
Ach, das ist klasse, heißt. Okay. Ja, oder sein Tatort, den habe ich noch gar nicht gesehen.
Ah, der wird wenigstens geballert. Da bin ich ganz Mann, weißt du, damit kriegst du mich.
Oder der wir machen Best of Schweiger versus Schweighöfer. Und Sonus sah die schlechtesten aus. Vaterfreund mit Schweighöfer, der war auch richtig scheiße.
Du bist schon der Masochist in unserer Beziehung gerade, ne? Das merkst du schon, oder? Also, willst du mir irgendwas?
Ja, warum mache ich diesen Podcast hier denn? Das ist doch das Grundkonzept, dass ich irgendwas angucke und dabei leide.
Ja, warum machst du diesen Podcast? Das ist eine sehr gute Frage. Warum tust du das?
Warum tue ich das eigentlich? Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie so SM-Anleihen. Du hast ja schon recht. Was ist eigentlich unser Safe Word, Stu?
Mein Safe Word ist, dass ich noch was für dich habe.
Das ist dein Safe Word. Ich habe noch was für dich. Hä? Ach so, ich habe noch was für dich.
Ach so, nein. Pampelmusen-Papaya ist unser Safe Word.
Pampelmusen-Papaya, okay. Genau. Das lässt sich schlecht mit einem Knebel im Mund sagen.
Genau,
ey.
Pampelmusen-Papaya. Mehr? Ja. Okay, mehr. Nein, okay. Ich wurde tatsächlich jetzt, wer es mitbekommen hat, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen bei Instagram, ja, und mir wurde wirklich von ein paar Bekannten gefragt, warum macht die Schlogger das eigentlich? Und du hast ja in der Vergangenheit auch des Öfteren mal verlautbaren lassen, dass ich dich dazu zwinge, Horrorfilme zu gucken.
Nee, das ist, Moment, habe ich das?
Ja, hast du.
Das, ja, habe ich nicht.
Aber
du behauptest, ich will das und ich sag, nö, du willst das.
Pass auf, du kannst jetzt schon mal, ich kann es dir hier verraten, ich gebe euch jetzt Behind-the-Scenes-Informationen. Die Schlogger sitzt jetzt hier am längeren Hebel, weil die gleich was einspielen muss. Und zwar, ich habe ja gute Kontakte zum Audioarchiv des lieben Gottes. Und der liebe Gott weiß natürlich immer, wie was passiert ist. Und ich habe mal gefragt, Reinhard, so heißt Gott, wir Freunde, wir nennen ihn Hardy, aber das hat hier nichts zu tun. Pass auf, Reinhard, ich würde gerne nochmal erfahren, wie ist das eigentlich entstanden, dass es Schocker mit Schlogger gibt. Und dann hat Reinhard ein bisschen recherchiert, ein bisschen in seinem Archiv gewühlt und hat tatsächlich den Moment gefunden, in dem du, liebe Schlogger, und ich dieses Konzept entwickelt haben. Dazu muss man sagen, dieses Audioarchiv ist ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht warum, aber du klingst so ein bisschen wie die Sam von Nerdshit. Aber das ist natürlich irgendwas Technisches. Ich weiß
ja,
nicht.
Ja,
warum.
Das hat der Rainer doch so gedreht,
hat der alte Sack. So gedreht.
Ja.
Jetzt also für alle da draußen und auch für dich doch mal zur Auffrischung. Die einzig wahre Wahrheit, wie es dazu gekommen ist, dass du dir Minimum einmal im Monat einen Horrorfilm anguckst. Bist du bereit für die Wahrheit?
Ja, ich weiß ja, was die Wahrheit ist. Alles andere ist jetzt Lüge, ist Fake News, Fake, du hast Gott bestochen.
Das würde ich niemals tun.
Ja, okay, was muss ich denn hier denn auswählen?
Die Wahrheit, ganz unten.
Die Wahrheit.
Glaube ich.
Gibt's das hier? Nö, habe ich nicht.
Dann gehen wir ganz nach unten, was ist ganz unten?
Ganz unten ist super shiny.
Was ist da darüber?
In einem fernen Land.
Dann ist es das.
In einem fernen Land?
In einem fernen Land.
Okay, ich klicke jetzt, Achtung, ich klicke jetzt auf In einem fernen Land. Ihr seid wahrscheinlich so gespannt wie ich.
Oh, was für ein wundervoller Morgen hier im Schloggerland. Guten Morgen, Robby Regenbogen.
Hallo, Schlogger.
Einen wunderschönen guten Morgen auch dir, lieber Harry Hummel.
Guten Morgen, liebe Schlogger.
Und natürlich auch dir einen guten Morgen, liebe Betty Butterfly.
Ich hab dich lieb, Schlogger.
Ich dich doch auch. Hey, wollen wir mal wieder unser Lied der Freundschaft singen? Kommt, alle zusammen auf drei. Eins, zwei, Nanu, wer bist denn du?
Hallo, ich bin's du.
Oh, wollen wir super beste Freunde sein? Ich bring dir unser Freundschaftslied bei, es ist total einfach.
Vielleicht später. Sag mal, Schlogger, weißt du, was eine Mutprobe ist?
Uiuiui, eine knifflige Frage, aber ich überleg mal, Mutprobe.
Glaub mir, das ist was Tolles.
Super Diamant, shiny Glitzer, extra Einhorn, mega toll. Das ist ja super. Dann will ich das auch machen, diese Mutprobe.
Okay, gut. Also, einmal im Monat musst du dir einen Horrorfilm angucken.
Aha.
Um ihn dann mit mir zu besprechen.
Oh, wie toll, das klingt nach Freundschaft und Fun.
Ja, Fun, genau.
Du, was ist denn eigentlich ein Horrorfilm?
Ach, das ist nichts Besonderes. Es wird dir gefallen.
Sicher?
Ganz sicher. Hier, unterschreib noch schnell diesen Vertrag und deine Seele.
Oh, diese Tinte ist ja richtig rot. Rot wie ein Herz, das für die Freundschaft schlägt.
Und hier noch deine Initialen. Und dann wäre es das auch schon. Vielen Dank.
Ich hab zu danken. Und jetzt singen wir endlich das Lied der Freundschaft. Hä? Wo ist er denn hin? Stu? Stu? Wieso riecht das denn hier so nach Schwefel? Ach, egal. Was freue ich mich auf diese Mutprobe? Das wird sicher ganz, ganz toll. Wieso hattest du eigentlich zwei Hörner auf dem Kopf? Und einen Pferdehuf? Ich sollte wirklich aufhören, Crack zu rauchen. La 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 la.
Und so ist
hast du ja allen verraten, dass ich Crack rauche. Psst.
Das ist halt vor ein paar Monaten schon gewesen, vor 2 Jahren. Also mittlerweile bist du ja von dem Zeug runter.
Ja, na klar. Habe ich da gerade gehört, ich habe das jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, als Reinhard das hier jetzt reingespült hat. Hast du gesagt, dass ich dir meine Seele verkauft habe? Nee, das habe ich nicht richtig gehört, oder? Das war das Crack wahrscheinlich.
Doch, du hast mir deine Seele verkauft.
Weiße, das ist ja unpraktisch.
Was glaubst du, warum ich dieses Buch für nur 10 Euro bekommen habe?
Hast du mit meiner Seele bezahlt?
Ja, und ein paar Pfandbons.
Du hast meine Seele benutzt, um 50 Shades of Grey zu kaufen, den ersten Teil.
Ja, und?
Also ich glaube, das ist das Enttäuschendste, was ich jetzt im Zusammenhang mit 50 Shades of Grey gehört habe. Und das ist ja, weil, haben die gesagt, dass meine Seele nicht mehr wert ist? Traurig.
Die haben gar nicht so richtig verhandelt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, 10 Euro. Und von wem ist die Seele? Ja, okay, nehmen wir. Ach ja. Ja, aber wann singen wir denn unser Freundschaftslied? F ist für Freunde, die was unternehmen.
Ach so, B ist für Bondage und...
Ja, okay, H ist für Horrorfilm. Was bist du dann erklärt?
BDSM, Baumann dominiert du...
Manchmal.
Manchmal.
Aber nur einmal in diesem Special.
Genau, erklärt mal in den Kommentaren, für was die Abkürzung SMS stehen könnte. Ich weiß.
Sado, Maso, Schlogger, Stu. Okay. Ja, Stu.
Oder das Schlogger mit Sahne.
Aber Schlogger mit Sahne.
Ah, ja, stimmt.
Die Jukebox-Stelle an diesem Special. Ich glaube, lieber Stu, wir haben uns hier ausgespecialt und wir können jetzt nicht mal am Ende sagen, welcher Film beim nächsten Mal besprochen wird, weil es ja nur ein dröges Special ohne zweiten Teil ist. Es war
Gott
unsere
sei Dank.
Halloween-Folge. Ihr habt entschieden, dass wir 50 Shades gucken müssen. Stu, kannst du noch kurz bitte erzählen, einfach nur, damit sich alle nochmal freuen, wie sehr du gelitten hast beim Gucken und beim Lesen. Auf einer Skala von 1 bis Crack.
Das ist Crack. Also das Lesen war wirklich schlimmer als den Film zu gucken, weil den habe ich halt geguckt auf einem Tablet und wer weiß, dass man so im Bett liegt und dann sowas guckt, dann kann man halt auch schon mal sich ablenken und pass auf, weißt du, wie ich mich abgelenkt habe? Ich habe den Film geguckt und gleichzeitig das hier gelesen.
Hä? Okay, parallel? So. Der Dialog ist ja ganz anders im Buch. Genau. Wo ist das Tampon?
Ja, ich gehe jetzt auch im November in so eine lange Herr-der-Ringe-Nacht. Da nehme ich auch meine Bücher mit und dann werde ich auch da sitzen und sagen so, nee, der Gandalf sagt ja was ganz anderes. Das hat der Jackson falsch gemacht. Buh,
ja, dann sagst du auch, wie heißt dieser eine Charakter,
Tom
fehlt?
Bombadil, oder wie
heißt. Wo ist der Bombadil?
Genau.
Frech. Ja, und also, wo kriege ich denn den Stammbaum von dem Pferd und diesem Baum und diesem Busch jetzt endlich mal erklärt?
Also, auf deine Frage ernsthaft einzugehen, ich hatte so ein bisschen Vorfreude, weil als ich dann angefangen habe, das Buch zu lesen und mir relativ schnell klar wurde, so bei Seite 8, 9, 10, oh Gott, das wird ja ganz furchtbar, dachte ich, hey, das hat aber Potenzial für einen unterhaltsamen Podcast oder für einen interessanten Podcast, für ein gutes Gespräch. Und bislang war es das auch, zumindest aus meiner Sicht. Ja, der Film ist, ich finde ihn halt schlecht, aber ich habe ihn jetzt bei der 20 Grad aufgewertet, weil er ist nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und ein halber Stern finde ich, also ich bin mittlerweile ein paar Jährchen älter, ein bisschen weiser, ein bisschen netter vielleicht auch. Deswegen nochmal einen halben Stern drauf, deswegen ja. Aber es ist schon so, in unserer Gemeinschaft des Filmebesprechens hier beim Telestammtisch, nicht nur unter der Kategorie Schocker und Schlocker, allgemein ist das schon echt Bodensatz. Ich glaube, der schlechteste Film, den ich hier gucken musste und mit dir besprechen durfte, war Oh La La, der ja auch schon zu Beginn im Cold Open angesprochen worden ist. Der ist nochmal eine andere Region der Scheißigkeit, aber 50 Shades of Grey ist nicht so weit davon entfernt für mich.
Ja, finde ich halt schon. Also es gibt wahnsinnig viele schlechte Filme und deswegen auch hier an Halloween, egal wann ihr das hört, das ist unsere Halloween-Ausgabe. Deswegen würde ich 50 Shades of Grey nicht für einen, der Film ist so schrecklich, es ist schon fast Horror-Filmabend, empfehlen, sondern da guckt wirklich eher Honig im Kopf oder das von uns erwähnte Oh la la, das ist eine französische Komödie, wo Leute herausfinden, von welchen Ethnien sie eigentlich abstammen und weswegen sie sich dann gegenseitig auch nicht mehr so gut finden, ist also Potenzial, ist ein super Film, super Thematik oder dann doch einen anderen Til Schweiger oder Schweighöfer-Film würde ich dann hier auf jeden Fall empfehlen.
Ich kann euch sagen, Leute, als ich herausgefunden habe, dass die Frau, die mir im virtuellen Raum gegenüber sitzt, aus Freiburg kommt, dachte ich auch so, Gott bewahre.
Was? Warum?
Einfach nur so.
Einfach nur so?
Ja.
Das ist aber ein bisschen willkürlich hier am Ende. Gut, okay. Ja. Das heißt für mich auch, ich mache mir hier mit mentalen Notizen, bla 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 bla. Nee, beim nächsten Special wirst du noch mehr quälen mit einem Film, den
du musst das aber ja auch gucken, das ist ja schon klar, oder? Ich meine,
ja, aber so, es macht ja Spaß. Man guckt sich an und denkt, je schlechter es wird. So geht's dir, muss es dir immer gehen, wenn wir vor so normalen Folgen einen Film haben.
Dann lass mich doch eben kurz die Gunst der Stunde nennen, um nochmal ganz klar Werbung aufzumachen für unsere November-Ausgabe, die reguläre November-Ausgabe, die am 13. November erscheint. Da geht es um umstrittene Saw-Filme und da könnt ihr bei Schlogger demnächst, oder vermutlich war es schon, ich weiß es nicht, auf jeden Fall zur Auswahl stehen, Saw Spiral, Saw X und Jigsaw.
Ja, also einer davon wird es werden. Und was ich gehört habe, du hast schon gesagt, umstritten. Zumindest von Spiral weiß ich, dass der richtig scheiße sein soll. Also geht der auch eher in die Richtung so schlecht, dass es schon wieder Horror ist. Und ist X der, wo man auf dem Plakat sieht, wie die Augen rausgesaugt werden? Ja. Ja. Oh Gott, okay. Naja, das will ich nicht sehen. Ich bin also sehr gespannt darauf. Ansonsten könnt ihr auch beim Telestammtisch noch ganz viele andere Besprechungen hören, mit und ohne uns. Aber es gibt auch diverse, falls ihr von uns als Duo nicht genug kriegen könnt, wir hauen immer mal wieder ein paar Besprechungen raus. Weißt du gerade auswendig, welche am 31. in der Nähe rauskommt? Dracula wahrscheinlich?
Unser Dracula kam jetzt raus. No Hit Wonder kam kürzlich mit uns raus.
Auch eine deutsche Komödie. David Fitz kommt vielleicht auch bald in die Kategorie Schweiger und Schweighöfer. Mal gucken. Hört unsere Besprechung.
Ja, dann nächste Woche kommt der Mann, der mal kleiner wurde von uns beiden. Und ja, wir sind sehr oft vertreten.
Ja, genau. Also falls ihr nicht genug und sonst, vielleicht reicht euch ja einfach dieses Special. Und wir empfehlen euch nicht unbedingt den Film, aber das Buch, wenn ihr euch richtig mal gruseln wollt. Vom Telestammtisch kriegt ihr mehr überall, Discord auch. Die Werbung muss ich eigentlich gar nicht hinten dranhängen, ne? Die machen wir hier nicht.
Weißt du, was wir machen könnten? Einfach nur, wisst ihr was, Leute? Ich verlose mein Buch. Ich habe aber oben gekritzelt und da sind auch ein paar Penisbilder drin, die ich gemalt habe. Also, wenn ihr das Buch haben wollt, dann schreibt mich einfach via Kommentar oder Instagram an. ich werde dann zufällig denjenigen oder diejenigen rauspicken, wo ich mir denke, ja, die mag ich nicht, den mag ich nicht, der hat's verdient. Und dann werde ich versuchen, euch das zukommen zu lassen. So.
Ja, mit meiner Seele bezahlt. Also von mir klebt da auch ein Stückchen dran. Cool, toll, super. Und Stu, wir sprechen dann mal, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass du es mir zuerst schickst und dich unterschreibt es dann auch noch oder so. Und dann kriegt es halt derjenige dann schicke ich es an den.
Ich kann deine Unterschrift relativ klar und deutlich nachmachen, das ist kein Problem.
Stimmt, du siehst ja auf dem auf dem Vertrag, wo ich dir meine Seele verkauft habe.
Exakt, kann ich einmal abpausen.
Alles klar.
Also, das ist eine gute Idee, wir werden das so machen, ich unterschreibe das, Schloggy wird das unterschreiben und dann werden wir es euch zukommen lassen. Das ist kein Witz, wir werden das irgendwie hinbekommen.
Ja, und vielleicht mache ich auch noch kleine Anmerkungen rein und zeichne auch kleine Vulven und kleine Penisse rein.
Oh ja.
Irgendwohin.
Oh ja, ich mal Penisse und du Vulven. Das wird schön.
Ja, das ist schön. Toll. Guck mal, unsere Freundschaft ist dadurch noch enger geworden durch 50 Shades of Grey. Und irgendwann
werden wir zusammen
singen.
Okay.
Okay, dann beenden wir aber dieses Special hier jetzt.
Unbedingt. Ich freue mich so, in knapp 2 Wochen dich wieder leiden zu sehen. Das war ganz nett mal auf der anderen Seite des Rasens, wollte ich schon sagen, aber es reicht jetzt auch mal. Also bis zum nächsten Halloween brauche ich das nicht wieder.
Oh Gott, ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich dich, aber ich habe dich nicht so sehr gequält, dass du dich an mir rächen möchtest.
Nee, also ohne Witz, ich hab Schlimmeres schon gesehen und durchgehend machen müssen.
Hört ihr? Nächstes Mal muss es ein schlimmerer Film werden. Ich werde Schlimmere auswählen. Ihr werdet dann den allerschlimmsten von diesen 3 Filmen wählen.
Damit
aber es wird ja noch eine Weile dauern.
Die Dezember-Ausgabe Terrifier wohl besprechen, mal Schocker.
Nein! Ich will das nicht. kein Terrifier. Da muss ich mein Safe-Word Pampelmusen, Maracuja.
Ach, gleich alle drei Teile auf einmal. Gut, können wir machen.
Nein. Ich höre jetzt hier auf mit der Aufnahme. Ich höre einfach auf und dann gehe ich irgendwo anders hin. Verlasse das Land. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Schocker mit Schlocker ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlocker Baumann und Sebastian Stugos. Mehr von Schlocker als Illustratorin und Autorin findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu for You. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlocker basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlocker erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eure armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.